Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 156. Heute wieder mit Makefu.
Ich habe mich nicht vorbereitet.
Und wieder mit dabei ist auch der Markus. Hallo Markus.
Back on track und das trotz Sommerloch.
Ja, genau. Und wir machen ja jetzt danach erst die Sommerpause. Ja? Wir haben ja den ganzen Sommer jetzt durchgesendet. So als Alternativprogramm. Ja, alle anderen Podcasts haben irgendwie Pause gemacht.
Ja, das sind ja auch alle Zocker, ist doch klar. Ja.
Also zum Beispiel, ich habe ja HR2 der Tag habe ich abonniert. Und da kam die ganze Zeit irgendwelcher alter Scheiß. So
von
98, 2001. Ja, nee, cool. Die haben irgendwie jeden Tag irgendwelches anderes Zeug da reingehauen. Ich gedacht habe, don't care.
Alles schon gehört.
Andere Podcasts haben einfach Pause gemacht die ganze Zeit. Wir machen jetzt unsere Pause erst quasi danach sozusagen. Weil wir gehen jetzt erst alle in Urlaub. Gell? Also Markus geht in Urlaub, Makefu weiß nicht. Du gehst auch
in Urlaub. Ja, ich gehe auch in Urlaub, genau. Und zwar bald.
Ja, genau. So die Sommerferien in den meisten, also Schulsommerferien sind in den meisten Bundesländern schon vorbei. Ja.
Oh, ja.
Selbst bei uns hier unten ist es in 2 Wochen vorbei und dann gehen wir alle, weil dann sind alle anderen wieder da sozusagen.
Ja.
Total praktisch. Ja, genau. Wieder zu dritt. Den Markus habe ich erst vorletzte Woche gesehen.
Ja, oh, und
so
wie war's?
Persönlich.
Genau, war super.
War super. Ja, genau. Wir waren zusammen auf der Froschcon.
Oh, Froschcon.
Hatten wir ja, Froschcon, genau, hatten wir ja angekündigt.
Ja. Habt ihr ein Hörertreffen gemacht? Das ist das Wichtigste.
Also ich habe eine Hörerin getroffen.
Oh, das ist nicht Hörertreffen, wenn du jemanden aus Versehen triffst.
Nein, also nee, aus Versehen habe ich mehr Leute getroffen. Der eine hat gleich gesagt, du hast mich schon wieder die ganze Zeit vollgelabert. Und ich sage, ich kann nichts dafür. Ich kann ja nicht dafür, dass du uns die ganze Zeit hörst. Ja, und er hört uns jetzt schon auf 1,5-fachen Speed, weil wir reden scheinbar zu langsam.
Nee, wir reden einfach zu lang.
Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Also dementsprechend habe ich mehrere Hörer getroffen, aber wir haben kein Hörertreffen gemacht, aber eine Hörerin, der habe ich auf jeden Fall ein paar Sticker mitgegeben. Wir haben sich nicht gemeldet. Einer hatte noch vorher sich gemeldet, aber dann an dem Tag nicht. Von daher keine Sticker for you. War jetzt, war halt so.
Ja, verdammt.
Genau, aber wer wollte, konnte vorbeikommen.
Die Chance wäre da gewesen quasi.
Die Chance wäre da, aber es war nett, also mal wieder ein paar Leute getroffen. Den Markus zum Beispiel, den ich seit Dezember nicht gesehen hatte.
Die Zeit rennt und jetzt ist es schon wieder Zeit, sich schon auf den nächsten Dezember wieder vorzubereiten, nachdem die Frostcon rum ist.
Ja, aber wir müssen jetzt erstmal Urlaub machen und dann.
Das stimmt. Im Urlaub Kraft tanken, um sich dann...
für den Kongress genau. Ja. Markus, wie fandst du die Froscon?
Mir war super. Ich habe mich 2 Tage lang sehr wohl gefühlt und eine Menge interessanter Talks gesehen und mich mit netten Leuten unterhalten. Ja. Wie versprochen, letzte Sendung versprochen, habe ich auch bei den Leuten von CA Cert vorbeigeschaut und sie gefragt, ob sie denn eigentlich noch relevant sind.
Und was haben sie gesagt?
Natürlich haben sie gesagt. Sie haben mich dann so weit in Gespräche verwickelt, dass ich auch tatsächlich noch mal wieder Leute erschurrt habe und dann mit drei ausgefüllten Erschurrbögen nach Hause gegangen bin und dann zu Hause schön fleißig Punkte verteilen durfte. Okay. Genau, aber sie haben halt betont, dass das Web of Trust, was sie bieten, das erfüllt Let's Encrypt halt nicht. Das ist, das sind dann zwar Webserver-Zertifikate, aber das Web of Trust, das haben nur sie. Und deswegen ist auch so das, was sie zusätzlich anbieten, die E-Mail-Zertifikate und die Application-Signing-Zertifikate und das alles, das ist noch nicht ersetzt und abgelöst. Und deswegen gibt es noch durchaus eine sehr große Daseinsberechtigung für CA Cert. Und sie wollen auch daran arbeiten, dass die Bekanntheit wieder größer wird. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten innerhalb der Organisation. Das habe ich aber nicht, da war ich zu höflich, um genauer nachzufragen. Und sie sind jetzt aber der Meinung, dass sie sich soweit wieder durchorganisiert haben und jetzt nach vorne blicken können und wollen jetzt auch wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit machen und wieder das Projekt, dem Projekt neuen Geist einhauchen.
Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ja, E-Mail Zertifikate, weiß ich nicht.
Nee, also erstmal im Zertifikat, die kriegst du halt auch bei Start, SSL, Blafu irgendwie umsonst. Ja, wenn du S-MIME machen willst, wenn du PGP machen willst, brauchst du eh ein anderes Web of Trust.
Genau, aber das ist
die
ja
haben noch mal ein eigenes,
das Web of Trust. Genau.
Ja, die haben ein eigenes Web of Trust, das halt funktioniert. Und für S-MIME klickst du es dir halt bei irgendeinem Anbieter. Und solange sie halt nicht in allen Browsern und in allen anderen Dingern drin sind, brauche ich das Ding halt nicht. Ist halt so. Ich hab's ja auch jahrelang benutzt, ja, und fand's total cool und Teil der Gemeinschaft zu sein und die Zertifikate zu pushen. Und dann habe ich ja tatsächlich auf mehreren Rechnern auch deployed, also zum Beispiel bei Horaz damals und so, habe ich die Root-Zertifikate von CS-Cert immer mit reingebaut. Und auch auf anderen Rechnern, aber es ist, das ist not the way to go. Also es
nein, für Webserver-Zertifikate nicht. Ich bin auch eben, ich glaube, dass...
Ja, aber das Gleiche gilt für E-Mail-Zertifikate. Wenn ein Outlook nicht sagt, das Zertifikat ist okay, dann brauche ich es halt auch nicht benutzen.
Ist was dran, ja. Ich wusste gar nicht, ist das bei S-MIME so, dass da genauso eine Zertifikat-Chain dahinter kleben muss wie bei einem SSL-Zertifikat?
Ja, sonst funktioniert es halt nicht.
Richtig.
Sonst kriegst du wieder eine Warnung. Okay.
Ja, genau. Und die einzigen, mit denen du erstmal machen willst, sind ja eh die Office-Leute und dann musst du denen erstmal erklären, dass die irgendwie, das ist Quatsch einfach.
Genau,
kannst auch gleich die PGR nehmen.
Dann kriegen die eine Mail und das ist alles rot, ja, und dann kriegen die einen Collar und dann kannst du es, entweder lässt es gleich sein. oder du kannst auch PGP nehmen und es denen erklären, wie sie damit
umgehen. Nee, da ist dann wenigstens nur so ein Block oben und unten drum quasi und dann ist auch nicht so schlimm. Dann sagst du, ja, das ist meine Sicherheit, da ist Text oben und unten, dann ist quasi sicher. Gibt es übrigens ein XKCD zu.
Das sehen die doch gar nicht mehr. Ich baue das ja auch als MIME-Type ein. Das sieht doch gar keiner mehr.
Ja, normalerweise war das halt so.
Ja, früher.
Damals.
Aber es sieht ja scheiße aus, deswegen habe ich das nur noch, ist es ja nur noch so ein MIME-Anhang.
Ja.
Der das halt, macht. Mist. Und dann alle anderen sehen es halt nicht. Don't care. Ja.
Und nichtsdestotrotz, wer gerne assured werden will, ich bin weiterhin überzeugter Assurer.
wieder zurück überzeugt wurde.
Ja, genau.
Okay, gut, dann.
Sie suchen auch fleißig noch Mittäter, aber da so weit ging die Überzeugungskraft dann nicht. Da habe ich dann auch sagen können, ich habe schon das ein oder andere Pet Project. Ich lasse
es. Reicht, ja, das reicht, genau.
Ja, okay. Nee, also wie gesagt, für mich CS-Cert ist vorbei. Ich habe ja auch noch so ein paar Bogen rumliegen. Ich muss mal gucken, ob jetzt die 10 Jahre nicht abgelaufen sind, ob ich die
endlich
vernichten kann. Wahrscheinlich.
Kannst du die nicht einscannen oder so? Reicht das nicht irgendwie?
Keine Ahnung. Da war ja irgendwie gesagt, man muss die so und so lange aufheben. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann man die wirklich einfach jetzt wegschmeißen, weil
interessiert. Was würde keine. Damit überhaupt gemacht worden? Kommt dann jemand bei dir vorbei und sagt so, bitte gib jetzt mal deine ganzen Bögen raus oder so?
Genau. Du hast doch da vor 30 Jahren jemanden insured. Können wir mal gucken, ob das alles rechtens war?
Und dann sagst du dem, verschwinde. Und dann ist fertig. Verschwinde, du pickliger Nerd.
Du pickliger Nerd-Anwalt.
Nerd-Anwalt, genau.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Nochmal zu Frostcon. Ich war ja nur einen Tag da, aber ich fand's auch nett. Also vor allem wieder mal Leute zu treffen, zu quatschen, ein paar Vorträge zu hören. Wir haben ja auch, oder ich habe ja noch ein Interview gemacht über XMPP und Conversations. Könnt ihr nachhören bei Radio Tux. Also es gibt auch eine neue Radio Tux-Sendung, die ihr euch dann auch nochmal anhören könnt. Wir haben nachher nochmal so irgendwie dieses Messaging-Thema. Deswegen sage ich jetzt einfach...
Wir haben Mobile Messenger, das ist ja praktisch. Wo ist der Flighty?
Ja, du warst bei der Pre-Show nicht dabei. Deswegen, Felix hat es irgendwie verplant heute.
Ja, es tut mir so leid. Deswegen habe ich mich auch nicht so richtig gut vorbereitet.
Aber was auch ein spannender Talk war, war The Future of Private Clouds. Nach dem Fork zwischen OwnCloud und NextCloud war dann ja der Joos Portvillet da und hat aus dem Nähkästchen geplaudert für NextCloud, ohne wohlgemerkt großartig darauf reinzugehen, was da im Kontext von OwnCloud passiert ist, sondern er hat ganz klar nach vorne geschaut und erzählt, was sie so vorhaben mit NextCloud und was auf ihrer Agenda steht. Und das klingt alles sehr spannend und vielversprechend. Also sie haben mit Spreadbox beziehungsweise mit Spreadme ja die Infrastruktur reingeholt, um das Conferencing-Thema mit NextCloud zu kombinieren. Also sprich Web-RTC-Konferenzen. Sie wollen, oder sie haben mittlerweile dann jetzt, zur FrostCon war es noch, sie wollen NextCloud 10 releasen, was einen großen Fokus auf die Cloud Federation, also dass verschiedene NextCloud-Instanzen miteinander reden können, dass das weiter ausgebaut wird. Und da hat sich noch nicht so viel geändert und von daher ist NextCloud da an der Stelle auch noch kompatibel mit OwnCloud. Was ganz, ganz interessant ist. Und ich hoffe, dass sie auch an anderen Fronten die APIs vielleicht so weit friedlich halten können, dass man da von beiden Fronten oder einfach miteinander reden kann und nicht entweder NextCloud oder OwnCloud, genau. Sie haben die Admin-Features weiter ausgebaut und sie haben eine Two-Factor-Authentication eingebaut. Ja, und mit NextCloud 11 wollen sie dann die Möglichkeit schaffen, beim Installationsprozess oder beim Upgrade-Prozess auch Releases überspringen zu können. Weil zurzeit ist es so, dass wenn man ein Release übersprungen hat, dann muss man beim Upgrade dann einfach nach und nach jede Version nachziehen. Und das ist natürlich nicht so hübsch, weil das je nachdem, wie lange man die Upgrades rausgelassen hat, weil der Server ja ganz stabil lief und nur intern ist und die Ausreden kennen wir, dann wird da schnell ein ganz ordentlicher Task draus, wenn man dann so mehrere Upgrades hintereinander einspielen muss. Und da wollen sie ausmerzen, dass man dann einfach mal wirklich von Version 5 auf Version 50 installieren kann, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss oder dass man zu viel Handarbeit machen muss, ganz einfach. Ja, ja, sie arbeiten an einem neuen App Store. Mit mehr Usability im Endeffekt, weil der App Store, der in OwnCloud und auch jetzt in NextCloud noch drin ist, der ist doch sehr angestaubt. Einfach damit die User die Zusatz-Apps, die es so gibt da draußen, noch besser mit aufnehmen, mit nutzen können. Genau, und besser finden können und dass dann die Third-Party-Apps noch besser angeboten werden können.
Ja, ich habe bisher immer noch nur meine Test-Cloud auf NextCloud sozusagen. Die Haupt immer noch auf OwnCloud, aber mal gucken, vielleicht, bevor die zu weit auseinander divergieren, muss ich, glaube ich, auch da nochmal switchen. Den Teil, den ich noch interessant fand, ich habe jetzt den Vortrag nicht gesehen, aber dass du tatsächlich Open Office in der Cloud hast, also es geht sowohl bei OwnCloud als auch bei NextCloud, hast halt dann so ein Office-Teil und kannst Word oder Writer und Calc-Dokumente und Präsentationen und sowas direkt in der Cloud machen. Hast du so eine Oberfläche, die halt, ja, das ist Office, es ist online, LibreOffice. Und das finde ich ganz witzig.
Ja, weil dann das wollte ich auch immer nochmal ausprobieren. Das klingt ja auf jeden Fall reizvoll.
Ist relativ einfach, weil du, also bei NextCloud gibt's einen Docker-Container, den musst du starten, den verbindest du dann mit deiner Cloud und dann geht es. Also ich hatte ein paar Probleme am Anfang, aber naja, so mit Durchsuchen von Foren und so hat es dann tatsächlich geklappt. Und theoretisch bräuchte ich jetzt halt keinen festen Rechner mehr. Ich könnte mich einfach ransetzen und habe immer meine Dokumente dabei, immer meine Fotos dabei, immer über eine Möglichkeit, sie zu bearbeiten. Ich habe ja in unserer OwnCloud sogar noch so einen Mail-Client integriert. Das heißt, eigentlich bräuchte ich nur noch das Ding aufrufen und dann ist alles Wichtige zum Arbeiten schon da.
Ja. Ja, ja, was ich jetzt kürzlich verstärkt migriert habe, waren Kalender und Kontakte. So für mich und mein näheres Umfeld liegt das jetzt alles nicht mehr bei Google, sondern auf der Cloud. Auf der Cloud. Ob es Next oder ohne ist, ist ja.
Ja. Auf der eigenen Cloud, genau.
Genau, auf der eigenen Cloud.
Ah. Ja, naja, und sonst. Doch,
ja, hier habe ich, ich habe so einen Notizzettel, deswegen kann ich das gerade so gut vorlesen. Und dann habe ich noch Deeper Integration Addressbook und Kalender, haben Sie tatsächlich auch nochmal angesprochen, weil das auch in der Firma mit OwnCloud, in der OwnCloud Inc. Firma wohl immer so ein Streitthema war, wie der Frank ja auch in dem Interview, was du mit ihm gemacht hast, Ingo, erzählt hat, dass sie gar nicht so viel Addressbook und Kalender machen konnten, wie sie wollten, weil das immer zu sehr Richtung Groupware tendiert ist. Und davon sind sie ja jetzt befreit und dementsprechend visieren sie da auch eine bessere Integration und Verzahnung an. Bin ich mal gespannt.
Jo. Ich gucke auch gerade nochmal ins Programm rein, was so interessant war.
Ja, ich habe noch so ein paar Methodik-Talks geguckt. Team, welches Team? Oder seit wir Scrum machen, ist alles super? Nicht. waren gute Talks, die, wenn man in dem Umfeld arbeitet und sich damit auseinandersetzt oder auch sich vor allem damit auseinandersetzt, was passiert mit Teams, die versuchen, solche Prozesse umzusetzen und woran scheitern sie. Dafür war es spannend. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt so spannend ist, was technisch aber vielleicht ganz interessant war der Talk Container for Desktops. Als ich da rein bin, hatte ich tatsächlich gehofft, dass es so ein bisschen um Docker im Alltagseinsatz geht, um Docker oder andere Containerformate. Was der Talk dann allerdings war, ist, dass der österreichische Professor, der Robert Matzinger war das, der hat versucht, seine Privacy beim Browsen, oder nicht versucht, sondern erfolgreich versucht, seine Privacy beim Browsen durch den Einsatz von Containern auf dem Desktop zu steigern, ist dann recht schnell bei LXC gelandet und hat dann Mordsaufwand getrieben, um
hat für jede neue Webseite einen eigenen LXC-Container gestartet.
Das ist nahe dran an dem, was er demonstriert hat, ja. Es war auf jeden Fall beeindruckend. Er hat bei mir nochmal ganz arg das Bewusstsein dafür geschärft, wie viel da eigentlich mit dem Tracking passiert und wie viel Aufwand man tatsächlich treiben muss, um da davor zu fliehen. Durch die ganze Adblocker- und Werbenetzwerk-Geschichte ist mir das sowieso schon in letzter Zeit wieder zunehmend bewusst geworden. Erst recht, wenn ich dann beim Browsen ab und zu mal Dinge als Werbung präsentiert bekommen habe, die ich ein paar Tage vorher online geshoppt habe. Das war dann immer so ich will doch gar nicht wissen, wie viel ihr über mich wisst. Und er hat das nochmal sehr detailliert aufgedröselt, was da eigentlich alles an Tracking gemacht wird und was man eigentlich alles abschalten muss und etc. pp. Ja, ich bin mit einem flauen Gefühl da rausgegangen und hätte mir eigentlich gewünscht, über Docker geredet zu haben.
Moment, das ist aber jetzt so von ihm, dass er dir so schlecht abgeschlägt quasi. Ja,
seine Motivation war eigentlich, er hatte gehofft, eine Diskussion anzuregen, was ich glaube, was er auch ganz gut geschafft hat. Und um diesen Mordsaufwand, den er treiben muss, zu vereinfachen, dass letztendlich das zum Standard-Toolkit wird, gerade auch im Kontext von Tor, weil Tor ja auch lange nicht so anonym ist, wie es gerne verkauft wird, wenn man es erst recht nicht, wenn man es falsch benutzt, aus Unwissenheit vielleicht auch. Und wenn diese Toolchain, um die Privacy auf dem Desktop beim Browsen zu steigern, viel einfacher nutzbar wäre, dann würde man damit eben auch so Projekten wie Tor in die Hand spielen und dem normalen Benutzer es ermöglichen, vielleicht doch mit ein paar Mausklicks sich eine privacy-konforme Umgebung zu schaffen und nicht so ein, also ich glaube, dass er da wirklich Wochen investiert hat, um diese Setups zu stricken, um sowas hochziehen zu müssen, was dann letztendlich natürlich wieder nur ein Toolset für Leute ist, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Okay. Unerwarteter Exkurs.
Unerwartet depressiv.
Genau, dafür war ich dann später noch in dem Vortrag Docker Container Orchestrieren mit Rancher. Und Rancher ist ein schönes UI, um so um, wie gesagt, Docker-Container zu orchestrieren. Das kann man sogar noch auf Kubernetes oben draufsetzen und dann das, was man in einen Container verpackt hat und als Applikation ausrollt, besser managen zu können.
Genau, da saß ich auch mit drin und das ist auf jeden Fall was, ich wollte mir mit ein paar Studenten nächstes Semester auch mal so ein paar Orchestrierungstools angucken und das kommt mal mit auf die Liste. Dann sollen sich so ein paar Teams, sollen sich dann mal unterschiedliche Sachen angucken und dann kann man die mal miteinander vergleichen.
Genau, und dir dann sagen, welches man denn jetzt nehmen
kann. Genau, korrekt. Es gibt einfach zu viel Scheiß da draußen. Du kannst einfach nicht alle verwenden oder nicht alle antesten. Sonst wirst du ja, ich meine, irgendwann muss man sich dann mal für eins entscheiden. Aber ja, mal gucken, was die Studenten dann so gut finden. Und dann kann man sich ja eins oder zwei noch selber noch mal näher angucken. Finde ich ganz praktisch. Ja, dann waren wir noch in Python für das Internet der Dinge.
Mhm. Genau, und, da saßen wir auch zusammen drin.
Ja. Und hat sich das gelohnt?
Und ja.
Nee. Ich fand den spannend, den Vortrag. Der hat dort dieses Board angesprochen, was du, Felix, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit mal öfter im Binärsovita angesprochen hast. Genau, ja. Den. Und du hast ja damals immer mit Lua oder von Lua berichtet und er hat jetzt eben dann Python darauf gebracht mit
Python. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ist das jetzt weit genug, dass man das gut benutzen kann, weil Lua hat relativ lange gebraucht, bis das quasi cool genug war, dass du damit alles machen kannst, was du willst.
Also er hat dann Sachen demonstriert, also über eine WLAN-Verbindung. Der eine hat halt einen Joystick quasi gehabt und dann hat sich auf dem Board die, je nachdem ob links oder rechts gemacht hat, die LEDs oder hat halt einen Piepton von sich gegeben.
Okay.
Und das war mal ein kleines Projekt, was er da jetzt schnell mal.
Ja, also das Coole an NodeMCU bzw. dem Lua-Zeug ist, dass du jetzt halt mittlerweile schon so viele Libraries hast, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich anzuschauen. Also für diese ganzen, also keine Ahnung, Temperaturmesser und diese komischen anderen Sensoren und MQTT und Coop und JSON und keine Ahnung, halt alles, was man so braucht an so einem Mikrocontroller dran, ist halt schon in Lua mit dabei. Und es ist mittlerweile matured, also es ist früher relativ oft quasi Memory ausgelaufen und keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen passiert, aber jetzt ist es ziemlich cool geworden. Und genau, ich weiß nicht wie, also Python ist gerade erst irgendwie vor ein paar Monaten, vor 2 oder 3 Monaten so überhaupt released worden, dass du Wi-Fi hast, weil davor gab's das schon, nur sie hatten quasi nie Wi-Fi implementiert, was quasi dieses Wi-Fi-Board ausmacht, ja. Und ist natürlich super Panne, wenn du kein Wi-Fi hast auf deinem Wi-Fi-Board. Genau, aber
schon schade, ja.
Gut, okay. Also ich kann nur dazu sagen, es sah spannend aus und das, was er vorgeführt hat, funktioniert. Inwieweit MicroPython jetzt fertig ist und oder wie viele Module es enthält.
Genau, aber das Wichtige ist,
aber das könnte man sich ja dann.
Das Wichtige angucken. Ist halt, dass es eine Hochsprache ist. Lua ist eine Hochsprache, Python eine Hochsprache, C ist keine Hochsprache und quasi sobald du was hast, was nicht C ist, ist quasi schon gewonnen. Ja, und deswegen hat Lua schon für mich schon gewonnen. Und das war einfach.
Ja. Okay. Gut. Das fast soweit zur FrostCon. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, so früher, es waren weniger Projekte da irgendwie. Also wenn, dann waren die ja alle nur in dem einen Raum, wo es noch Essen gab. Und selbst da waren war auch Adblock Plus und so ein paar andere kommerzielle Firmen dabei. Und da, ich meine, wir waren ja mit Radetux vor 5, 6, 7 Jahren auch mal und haben von dort gesendet. Und da hatte ich noch das Gefühl, dass irgendwie mehr Projekte, mehr Open-Source-Projekte irgendwie vor Ort und aktiv waren. Diesmal waren es halt vor allem Firmen, die dich halt anwerben wollten, dass du bei ihnen arbeitest, weil sie der coolste Arbeitgeber auf der ganzen Welt sind.
Davon war eine ganze Menge da, das stimmt. Das ist, glaube ich, aber der Preis dafür, dass die FrostCon mittlerweile kostenlos ist. Also
ich weiß nicht, also ja, klar, dadurch können sie es garantiert kostenlos machen, sicher. Aber hat mich so ein bisschen
abgestoßen. Ja, du musst halt einfach sagen, nee, danke. Und dann ist fertig.
Ja, nur die Gummibärchen mitnehmen
und die Kulis,
einfach nichts sagen.
Nur die guten Kulis und die Stofftüten. Ja. Weil das ist viel besser als diese bescheuerten Plasteteile oder so.
Die gab's schon beim Eingang. Du bist reingekommen und hast auf dein Badge erstmal deinen Namen geschrieben oder deinen Kürzel oder wie auch immer. Und dann hast du schon eine Stofftasche mit ganz viel.
Ja, wirfst du das ganze Werbung raus, hast eine Stofftasche, ist geil. Also ich liebe diese Stofftaschen, besonders die mit den langen Henkeln. Also das sind quasi immer das Premium-Tüten, die du dann in solchen großen Messen immer findest.
Da ist was dran. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die Projekträume einfach schlechter zugänglich oder einfach so ein bisschen weggekapselt waren. Ich bin ein-, zweimal an Wegweisern vorbeigelaufen, Projektraum hier, und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin da nicht rein. Wäre vielleicht mal noch interessant gewesen, aber wenn das wirklich so war, dann ist das vielleicht auch einfach dann das, was schade ist, weil es dann für so Laufkundschaft wie uns erstmal verborgen bleibt, wenn man nicht gezielt nach einem Projekt fragt und dann dahin geht. Das müssen wir vielleicht nochmal herausfinden für nächstes Jahr. Oder umgekehrt, wir sagen einfach, wir machen nächstes Jahr eine Vor-Ort-Sendung und treffen uns da. Und damit bringen wir wieder zumindest dieses eine Projekt zurück.
Ja, können wir natürlich auch mal. Ich meine, das letzte Mal, glaube ich, von der UboCon haben wir mal noch eine Sendung gemacht. Das war, glaube ich, so das letzte. Da unten natürlich vom
wollte schon sagen, wir waren also vom Kongress.
Das, da haben wir natürlich auch eine gemacht. Aber ich meinte so von der Linux-Veranstaltung war es tatsächlich, ich glaube, die UboCon war das letzte.
Ja.
Können wir natürlich auch gerne machen. Also das ist mir bloß aufgefallen, von der Orga und sowas war super. Ich habe auch schnell einen Raum gekriegt, in dem ich mein Interview führen konnte und so. Also das war, gab's jetzt von meiner Seite aus nichts zu meckern. Es haben mehrere Vorträge abgesagt, was ein bisschen schade war, was auch die Orga natürlich ein bisschen schade fand. Ein paar Plätze konnten sie wohl nochmal wieder neu belegen schnell, aber doch einiges, was noch gefehlt hat. Aber da können die Organisatoren natürlich nichts dafür. Entweder die Projekte wieder ein bisschen mehr zugänglich machen, wäre schön, oder vielleicht auch mehr Projektstände wieder hinkriegen. Wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass klar, es herrscht irgendwie Mangel an guten Leuten, und von daher muss man sich wahrscheinlich als guter Arbeitgeber, als Firma auch dort vor Ort präsentieren und halt ein paar Euros da lassen und dann hoffentlich die brillanten Studenten oder andere Leute, die da rumlaufen, sich zu cashen und sich dann als Arbeitgeber gut da präsentieren und neue Drohnen zu finden. Arbeitsdrohnen. Wie auch immer. Ist mir bloß aufgefallen, das war früher nicht so.
Oh, damals!
Damals
war es nicht genau.
Da gab es noch viele, viele kleine Linux-Tage. Jeder hatte seine
eigene. Genau, der Linux-Tag zum Beispiel.
Ja. Obwohl hier in Tübingen war letztens auch einer, aber das habe ich
eigentlich. Oh Mann, ja.
Wir hatten damals an der HDM ja auch einen gemacht.
Ja, zwei sogar.
Ja, stimmt, ja.
Ja, genau. Ja, Sache, jeder hatte seinen.
Jeder hat seinen eigenen. Das war sich zu Hause. Jeder Tag war Linux-Tag. Und heute nur einmal im Jahr. Was ist das hier?
Ja, aber im Internet dafür das ganze Jahr.
Das stimmt.
Ja, genau. Also meine meisten Rechner im Internet laufen mit Linux. Ist einfach so. Ja.
Richtig.
Jeder ist Linux-Anwender.
Linux hat ja auch schon einen ganz langen Weg hinter sich.
Das können wir auch noch gleich noch zu 25 Jahre Linux kommen hier. Ja. Wir machen das alles. Wir sind eigentlich noch in der Kategorie Blast
von. Nee, sind wir gar nicht. Wir sind schon voll weit.
Doch, sind wir schon. Nee, wir sind immer noch, weil Frostcon war Blast von Pass. Wir haben ja gesagt, wir gehen zu Frostcon. Und ich habe da auch noch ein anderes Thema. Aber 25 Jahre Linux können wir auch noch machen. Weil war jetzt gerade die Tage oder ist noch die Tage, je nachdem, wie man rechnet. 25. oder sowas hat Linus Torvalds, glaube ich, angekündigt, dass er mal dieses Hobbyprojekt da anfängt und so einen kleinen Linux-Kernel machen will, der irgendwie auf 386er PCs läuft und irgendwie mit so Festplatten umgehen kann, aber alles andere, es wird nie portierbar werden, und hey, ist halt so ein Hobby, und 25 Jahre später ist fast jeder auf dieser Welt ein Linux-Anwender. Ich meine, ob er es jetzt weiß oder nicht, ist erstmal nebensächlich. Gut, jetzt nicht auf dem Desktop.
Doch.
Ja? Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr sehen wir es auf dem Desktop.
Nächstes Jahr, ja. Aber hier auf meinem Telefon läuft Linux, also so ein richtiges, nicht nur so ein Android, sondern ein richtiges hier gerade. Auf auf zwei von drei Rechnern, die hier in meiner unmittelbaren Umgebung habe, läuft Linux. Immerhin.
Immerhin, ja, das stimmt.
Ja. Also bei mir auf dem Desktop hat es schon geklappt, aber bei anderen halt noch nicht so. Aber trotzdem, wenn du irgendwie eine Webseite aufrufst in diesem Internet, hast du fast immer einen Linux-Rechner dabei. Wir hatten gerade schon ja diese Embedded Boards, also egal was embedded ist auf dieser Welt, egal ob es hier mein DSL-Router ist, ob es irgendwelche Thermostat-Fuzzis sind, ob es irgendwas, was klein ist und nach irgendwelchen Dingen, dass es irgendwelches Elektro-Dings tut, ist garantiert ein Linux.
Ja.
Egal, ob das jetzt der Drucker ist oder die Waschmaschine oder der Fernseher oder das Telefon oder sonst was.
Aber die USB-Boards sind kein Linux.
Von daher.
Leider. Passt nicht ganz drauf.
Ach,
aber,
ja, gut.
Ja, aber genau. Also die haben aber auch von Neumann Architektur.
Eingabe, Farbe.
Warte. Nee, wie heißt das Ding mit zwei, fuck, wo der Memory geteilt ist, wo du einmal den
du hast hier Alu.
Und nein, Mann. Du hast eine Trennung von deinem Daten-Memory und deinem Code-Memory. Wer ist das? Goddammit.
Keep und...
Oh Gott. Wie heißt die Architektur? Goddammit.
Von Neumann?
Ja, ich ja gesagt, aber der Ingo hat gemeint, nein, das ist was anderes.
Das habe ich nicht gesagt.
Fuck you. Ich hätte jetzt gesagt von Neumann. Neumann, Architekt. Ich glaube, das ist ja was schon. Genau, und die ESP-Boards. Architekt. Warte, ich muss mal draufdrücken. Der hat voll viel gemacht, holy shit. Gott sei Dank habe ich den nicht jetzt weitergelesen in der Wikipedia. Bin nochmal drüber gesprungen. Ja, genau, also es ist tatsächlich von Neumann Architektur, also wie ich es gesagt habe. Und zwar, dass du quasi getrennten Memory hast, nämlich den. Warte. Ja, gut. Was auch immer. Jedenfalls, ja. Dieses Board ist nicht so wie normaler x86-64 alles Fiskasadas Board.
Okay.
Es tut mir leid, Hörer, dass ich euch so verkribbelt habe jetzt. Jedenfalls, ja.
Ja. Wir waren eigentlich bei 25 Jahre Linux, aber ja. Hat funktioniert. Ist auf die nächsten 25, gell? Also Weltherrschaft ist schon gebonkt.
Ja, also
ich meine... gebonkt, selbst in allen Kassen läuft Linux im Übrigen.
Also. Genau, also Linux läuft schon überall, aber was viel wichtiger ist als Linux selbst, ist, finde ich, die Open-Source-Szene und dass sich das doch recht weit durchsetzt. Ich meine, hallo, selbst Microsoft bietet sich mittlerweile der Open-Source-Szene an, also gemerkt haben, dass es ohne Offenheit nicht funktioniert. So, und dass sich die Idee offensichtlich durchsetzt, ist total schön mit anzusehen. Man muss einfach hoffen, dass sie dabei nicht zu sehr instrumentalisiert wird, sondern von der ursprünglichen Idee der bedingungslosen Offenheit genug übrig bleibt. Möglichst alles.
Ja.
Das ist, und dann sind andere offene Betriebssysteme und Software, die da draufgesetzt wird, mir genauso willkommen wie Linux.
Ah, es ist nicht von Neumann, das ist natürlich Harvard-Architektur. Und irgendwie im Hintergrund ist irgendein Geräusch gerade. Hört sich ein bisschen gefährlich an.
Mir macht's Glock im Hintergrund.
Das ist bei dir? Okay, meinst du das? Jedenfalls.
Du meinst, ja, es ist, wir sind ja in so einem christlichen Land und ich verstehe auch nicht, warum die ständig mit ihren komischen Kirchturmen da irgendwie rumglocken.
Ach, das war Kirchturmzeit. Okay.
Es hat eine Stunde geschlagen, deswegen. Aber da bei uns ja immer nach 22 Uhr ist, egal wann wir senden, kann ich jetzt nicht sagen, wie spät es ist. Weil sonst könnten wir bestimmte Ausdrücke nicht mehr sagen.
Nee, was? Ja, was? Wie?
Wie?
Was?
Ja. Wir sind doch immer ab 18 hier.
Das stimmt. Dürft ihr uns einfach nicht später runterladen?
Genau, da ist das Internet geschlossen. Genau. In der Zeit.
alles zu.
Apropos, da könnten wir jetzt gleich zum nächsten Thema übergehen.
Und zwar?
Netzneutralität und das, was die EU
auch
da wollte.
Auch 25 Jahre Netzneutralität, oder wie ist das?
Nee, nicht 25 Jahre Netzneutralität. Aber es gab ja, wir hatten vor 4, 5 Sendungen schon mal drüber geredet, Save the Internet.
Ja.
Und hat tatsächlich funktioniert, das Internet.
Oh, rettet, yes.
Also zumindest.
For now.
genau. Also zumindest jetzt mal gerade so halb. Also diese Kampagne Save the Internet hat es geschafft, die Netzneutralität in der EU zumindest so weit zu erhalten. Also da gab es ja jetzt ein paar Beratungen dazu und ja, am Ende hatten irgendwie 500.000 Menschen bei dieser Save the Internet Kampagne mitgemacht. Und ja, jetzt sieht es so aus, dass tatsächlich diese verschiedenen Geschwindigkeiten, die vorgesehen waren, also wo gerade große Telcos, Telekom, Deutsche Telekom und andere, die dafür gelobbyt haben, gesagt haben, ja, das ist ja total gut, können wir ja extra verkaufen hier, was weiß ich, müssen Spotify und Google und YouTube und Netflix demnächst mehr Geld zahlen, dafür sind sie natürlich super schnell direkt beim Kunden und ja, jemand, der einen neuen Dienst startet und der halt nicht zahlt, ist dann halt erstmal am Arsch. Ich meine, die Großen können sich das ja dann immer leisten. Ja, wenn man so ein YouTube ist, dann zahlt man halt. Man hat's ja. Aber wenn du so ein neues Startup bist, dann leistest du dir vielleicht nicht gleich allen Telcos Geld in den Rahmen zu schmeißen. Deswegen ist diese Netzneutralität, also dass alle Datenpakete gleich behandelt werden, egal ob sie von YouTube, Google, vom kleinen Startup um die Ecke oder von der Bank oder von sonst wem kommen, dass die alle gleich behandelt werden und alle gleich schnell zu dir kommen. Schon wichtig. Und ja, sieht so aus, als wäre es jetzt vorerst mal geschafft. Und das ist so die positive Nachricht der letzten Tage. Vorgestern war es oder so erst.
Das ist so
also Save the Internet hat geklappt.
Sehr, sehr schön.
Das vom Blaster Part. Und ich hoffe natürlich, alle unsere Hörer hatten da damals noch mitgemacht, nachdem wir das ja aufgerufen hatten. Von daher. Ja. Ihr habt es geschafft, Leute.
Yeah.
Wir haben es geschafft.
Tschakka.
Aber nur weil dieser eine Kampf jetzt gewonnen wurde, heißt ja leider nicht, dass sie nicht gleich mit dem nächsten Schwachsinn um die Ecke kommen. Also.
Nein, da kündigen sich doch schon die ein oder anderen Dinge an, oder? Da kam doch jetzt die Meldung um die Ecke, dass da ist so ein Paper geleakt worden, wonach die EU ein 20-jähriges Leistungsschutzrecht plant. Und da hat sich dieser Mensch, der aus Baden-Württemberg abgeschoben worden ist und dann ungünstigerweise in Brüssel gelandet ist, wohl mit seinen Forderungen Vorstellungen größtenteils.
Der Typ, der so gut Englisch reden kann.
Ja, genau der. Mit seinen Forderungen größtenteils wohl durchgesetzt und das klingt gar nicht so gut. Wenn man das mal vorsichtig ausdrückt. Ja. Und da muss man einfach hoffen, dass sich dieser positive Impuls, der von der Netzneutralität jetzt ausgehen könnte, dahin fortsetzt, dass auch da vielleicht irgendwie noch genügend Leute mal sich einschalten, die das ins richtige Licht rücken können.
Ja, genau. Also wenn ihr da Lust habt, euch noch mit zu engagieren, dann macht das mal unbedingt. Oder zumindest sowohl an Netzpolitik oder an hier digitale Gesellschaft oder sowas spenden, wenn ihr euch schon nicht selber drum kümmern könnt, dann denen doch wenigstens ein bisschen Geld geben, dass sich da Leute stark machen. Damit diese Politiker nicht noch mehr so einen Schwachsinn fabrizieren.
Verdammte Politiker immer.
Ja, ich meine, es gibt ja auch nette und nützliche Politiker.
Zu wenig, das ist das Problem.
Viele tanzen leider nur den Lobbyverein.
Da, wo sie halt Geld in Rachen geworfen bekommen.
Ja, genau.
Zum Glück haben wir keine Vorurteile oder so. Echt.
Das sind Erfahrungswerte. Ja. Alles genau. Erfahrungswerte.
Hast du natürlich denselben Link nochmal reingepackt, aber hey, dann lösche ich den wieder. Kein Problem.
Was?
Ich hatte den Link schon da drin.
Das ist bei mir gar nicht angezeigt worden.
Hä?
Jetzt kurz. Ah, jetzt war er kurz da.
Naja, jetzt habe ich ihn wieder eingefügt, um dir zu zeigen, dass er da war. Aber egal. Ja, also wenn man so die Shownotes noch nebenbei hier schreibt.
Machen wir natürlich nicht.
Gut. Wir new tun, genau. Okay. Also wir waren jetzt in der Blast from the Past Kategorie. Wir waren auf der Frostcon. Wir haben 25 Jahre Linux schon abgehandelt. Wir haben über Save the Internet geredet. Kommen wir jetzt zum Toten der Woche, oder?
Jo.
Toten der Woche.
Wer ist gestorben?
Der Vater des Laptops.
Oh. Oh. Was? Eklig. Genau. Ekelhaft. So werden Laptops John... also geboren. Wer ist denn jetzt der neue Vater? Also, ansonsten können doch keine neuen Laptops gemacht werden, oder?
Das ist wie der von Neumann oder so. Der ist bestimmt auch schon.
Nein, Harvard, also Mann. Hat die Sachen... Harvard, es tut mir leid. Alle, die es gehört haben, es
ja,
tut mir leid.
Ja, aber der Herr Harvard, der Herr Harvard ist bestimmt schon länger tot. Hm. Keine Ahnung. Aber der von Neumann, der ist auch schon länger tot. So, auf jeden Fall ist jetzt John Allenby, der ja so den ersten modernen Laptop wohl entworfen hat. Mhm. Also den man so, also dieses zusammenklappbare Dingsy, wie man das heute auch immer noch kennt, hat er wohl entworfen. Und
das heißt, es waren noch nicht diese Koffer-Laptops, sondern es waren schon die mit einem dünnen Display, weil das ist ja quasi ein hartes Requirement, damit man es zusammenklappen kann. Ansonsten klappst du quasi nur die Tastatur vor deinen Bildschirm. Und das macht ja dann auch nicht so viel Sinn irgendwie.
Nee, ist schon dieses Zusammenklappen, so wie man es heute immer noch macht.
Okay.
Ja. Also hier steht Clamshell Laptop.
Das ist sehr cool.
Was, ja. Genau. Und der, ja, ist leider nicht mehr bei
uns. Das ist echt kacke.
Ja. Deswegen. Godfather of Modern Laptop ist von uns gegangen.
Finde ich nicht in Ordnung. Wie alt ist er denn geworden?
Ja. Ach, du fragst mich Sachen.
Tut mir leid. 75 grad mal. Mann, ey.
Naja, ja. Ich meine, klar, manche Leute werden älter, ja, aber.
Andere Leute nicht.
Ist auch okay. Also ich will auch mindestens 75 werden.
Boah, das Display hat aber schon eine geile Auflösung gehabt, eigentlich 320x240 und es war nicht so groß. Aber es hatte noch Magnetic Bubble Memory. Das heißt, das ist so awesome einfach. Das sind diese kleinen Magnete, die quasi durch Strom dann in eine andere Position gebracht werden. Abgefahren, ey.
Jetzt mal sehen.
Aber, also ich find's cool. 5 Kilo hat's gewogen. Der erste Laptop, den er entworfen hat. Ist ja nicht so.
Naja, heute sind wir noch bei einem
Kino. Ja.
Gut, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die wir unbedingt mal wieder vorkramen mussten, weil diese Woche ist so viel passiert im Tizen-Universum.
Okay.
Tizen der Woche. Ja, der Leadname hat angefangen, uns anzutwittern und hat schon gesagt: Hier irgendwie was Neues. Plex kommt jetzt irgendwie auf Tizen-TV. Also Plex ist ja diese Multi-Streaming-Bla-Software, die wie heißen die anderen, die das auch machen, da auch teilweise auch so ein...
Keine Ahnung.
Kodi? Naja, ja, genau.
Aber Kodi, die transkodieren
sich auch mal.
Also das Dings.
Plex muss nicht, du kannst auch komplett
okay,
durch.
Na gut, dann ist so damit also, vergleichbar, okay.
Also es, genau, die können transkodieren, wenn dein Gerät halt nicht die, also entweder nicht die Bandbreite hat oder so, wenn du hinter einer schmaleren Leitung sitzt, kannst du anklicken, kannst du sagen, hier, bla, geht, will nicht. Oder du kannst aber auch direkt abspielen lassen, wenn es passt. Wow. Genau, und die kommen jetzt auf Tizen.tv. Ihr seht schon, die Weltherrschaft für Tizen ist fast erreicht. Spätestens mit der nächsten oder übernächsten News. Also irgendein anderer Hörer hat auch gleich gesagt, er hat sich ein Tizen-TV geholt, müsste dann mal demnächst sagen, ob das total cool ist.
Wahrscheinlich.
Und bestimmt. Samsung hat auch, weil Samsung ist ja die Firma hinter Tizen, hat auch einen neuen App-Wettbewerb gestartet für Tizen. Ist mit fast 200.000 Dollar prämiert, also wer da Spiele entwickeln will für Tizen, kann das machen und kann Geld einstreichen.
Okay. Das ist doch cool.
Also macht mit Tizen unbedingt. Ist der neue heiße Markt. Und gleichzeitig...
Dieser App-Wettbewerb. Ich habe das ja nicht so intensiv verfolgt. Jetzt allgemein für Tizen einfach oder schon speziell auf jetzt eine Art, eine Plattform, die Tizen beliefert?
Also es soll soll ein neues Samsung Z2 kommen, das mit Tizen läuft, und soll Ende August irgendwie in Indien rauskommen.
Und Z2, kabbeln die sich da nicht ein bisschen mit Sony? Die haben doch auch die Z-Serie. Okay.
Was weiß ich. Also es, die hatten ja schon mal einen Wettbewerb gestartet. Diesmal soll es aber vor allem um Spiele gehen. Will neu entwickelte Apps teilnehmen, dürfen allerdings nur Spiele und solche, die Unity Engine entwickelt werden. Also Tizen als Plattform, Unity Spiele, mehr kann ich ja auch nicht sagen.
Okay, okay.
Also
ja, ich lese dann die News mal in Ruhe. Das
also wird, ich meine, macht natürlich erstmal wahrscheinlich nur Sinn für Tizen Phones oder sowas. Mein Tizen läuft ja nicht nur auf Fernsehern im Auto, sondern auch auf Uhren tatsächlich. Und zwar hat Samsung auch jetzt auf der IFA oder kurz vor der IFA oder für die IFA, was auch immer. IFA ist gerade, also total große Consumer-Messe da drüben in Berlin. Wenn ich nicht hier wäre, wäre ich bestimmt da. Was, ja, also als Kind fand ich das immer total spannend. jetzt war ich schon 10, 12, 15 Jahre nicht mehr auf der IFA. Aber es war eine Zeit lang, war es auch unspannend da. Jetzt ist es wieder mehr spannend, weil jetzt neue Gadgets und andere Gadgets und so. Jedenfalls gibt es die Samsung Smartwatch Gear S3, und zwar in zwei verschiedenen Varianten, in der Classic- und Frontier-Variante. Und die laufen auch mit Tizen. Die sind relativ schwer, aber sie sind irgendwie gegen Staub und Wasser geschützt mit dieser Schutzklasse IP68. Und diese robustere hat noch irgendwie ein kratzfestes Gorilla-Glas SR+.
Oh, aber noch kein Godzilla-Glas, oder? Nee, dann reicht es einfach nicht.
Kommt vielleicht dann demnächst.
Ja, bestimmt.
Aber die sehen auf jeden Fall.
Dafür haben die eine Dual-Core-CPU mit einem Gigahertz-Takt, ja, und 768 Megabyte. Wie viel Mal ist das der Amiga?
Scheiße. So oft.
Ja, und es läuft Linux drauf, also Tizen. Also, es ist total gut. Ja, von daher Weltherrschaft und so. Sag ich ja. Ist ein OLED-Display. 360x360 Pixel, ist ein rundes Display und ja, soll wohl so einen Tag halten, lässt sich via QI-Standard laden, finde ich ganz praktisch.
Oh yeah.
Weil das eigentlich sollten das irgendwie mehr Telefone können. Ja. Finde ich, wäre einfach schön, wenn das irgendwie, naja. Gut, so ist es halt.
Oh, und NFC für Samsung Pay.
Ja, und was ich noch viel spannender fand, es muss nicht mal NFC können, es kann auch irgendwie seine Daten an einen Magnetstreifenleser übertragen. Ja, genau, du hältst die Uhr an so ein Magnetstreifen-Dingsi und dann kann es auch sich so verhalten, als würdest du eine Kreditkarte durchziehen. Und ich hab gedacht, wait, what?
Ja, die Verkäuferin oder den Verkäufer am Bahnhofskiosk, den du verklickerst, ich halte jetzt mal meine Uhr an dein Kreditkartenlesegerät.
Genau.
Den Gesichtsausdruck, ja, will ich sehen.
Ja, soll wohl gehen mit dem Ding. Also es ist keine Ahnung, was für Magnetfelder es dann von sich gibt, dass das funktioniert, aber war in diesem einen Video so, also da war hier was irgendwie auf Heise auch verlinkt ist. Müsst ihr euch mal angucken. Er hat auch ein Mikrofon eingebaut und Lautsprecher, wer auch immer das braucht. Aber dadurch, dass es so schön rund aussieht und schöne Farben und so, ja, wäre die was. Aber es hält halt im Gegensatz zu meiner Pebble Time Round hier, die jetzt auch gerade alle gegangen ist, aber die hält wenigstens 2,x Tage. Ja, und jeden Tag aufladen. Ich meine, wenn es mit so einem QI-Ladegerät ist und so dein ganzer Haushalt, jede Fläche irgendwie QI-Ladung ist, ja, und du legst sie einfach nur kurz irgendwo hin und dann ist es geladen, das wäre okay, aber bis dahin.
Ja.
Ja. Brauchen wir noch ein bisschen vielleicht. Ich meine, selbst Ikea bietet ja mittlerweile so Leuchten- und Ablagedingsies, dass das per QI aufgeladen wird. Ja. Also, ihr seht, Tizen geht total ab. Und wir hatten nicht nur ein Tizen der Woche, nein, wir hatten drei Tizen der Woche.
Oh mein Gott.
Also, es ist.
Das ist ja unglaublich.
Es ist Also, es ist
wirklich. Titzen hat halt mal richtig tief Luft geholt und jetzt mal ausgeatmet.
Ja.
Siehst du? Also lange nichts gehört. Also es direkt alles.
Direkt alles. Also, es ist kurz vor der Weltherrschaft. Definitiv.
Das ist doch verrückt.
Auch die Weltherrschaft übernehmen würde er gerne der Kim.com.
Gibt's den noch?
Gibt's den noch? Ja, der hat live gestreamt. Ich weiß aber nicht, was rausgekommen ist. Es war irgendwie mitten in der Nacht. Deswegen habe ich es nicht geguckt. Er hat live aus dem Gerichtssaal irgendwie gestreamt, weil irgendwie, also ich meine, die Neuseeländer würden ihn jetzt nicht mehr gern loswerden. Vor allem die Regierung irgendwie. Der versucht sich ja immer noch dagegen zu wehren, dass er nicht in die USA muss. Aber die Neuseeländer mögen den .com irgendwie nicht so. Der ist ihnen zu dick, glaube ich.
Das stimmt. Der ist schon ziemlich dick. Also das ist ein großes Problem, denke ich.
Das steht da tatsächlich, also das Quote, ja, plötzlich hatten wir da diese sehr bombastische Person, die noch nicht einmal Staatsbürger war, die versuchte, sich in die Wahlkabinen der Menschen zu drängeln. Das ist ein Quote von, ich weiß nicht, ein Journalist, ein neuseeländischer Journalist oder sowas. Also von daher, die Neuseeländer mögen diesen .com nicht so und wir hätten den gerne los. Und er durfte jetzt aber Livestreamen aus dem Gerichtssaal. Ich weiß aber leider nicht, was bei rausgekommen ist, ob er jetzt gehen muss, ob er sich irgendwo ankettet, wegschweißt. Ich habe keine Ahnung. Ja, also .com.
Ja, genau. Also ansonsten gibt es ja noch genug, keine Ahnung, zu anderen Leuten kann er hingehen. Zum Beispiel nach Russland können er gehen. Oder in welcher Embassy sitzt unser anderer Freund?
In London?
Ja, genau, da auch Platz.
Der so langsam irre wird, meinst du?
Ja, Das macht einen einfach fertig, wenn man die ganze Zeit nicht aus dem Zimmer kann.
Das glaube ich. Ich will auch echt nicht mit dem tauschen, aber er tut halt der Sache nicht mehr gut mit dem, was er so vom Stapel lässt.
Ja, WikiLeaks hat halt seinen Zenit auch überschritten. Ja.
Dafür hat Heise ja jetzt eine Whistleblower-Plattform.
Haben sie das?
Stimmt.
Oh mein Gott.
Ja.
Heise.
Ja, wie alle. Alle haben sowas ja mittlerweile. Gibt's ja auch eine Open-Source-Software dafür, die du dann halt anpasst für deine Zwecke und dann.
Was?
Wie man sieht, Open-Source regiert die Welt. Also sollen wir auch mal eine starten? Ich weiß nicht, ob uns irgendjemand was Wichtiges in den Briefkasten schmeißen würde. Und ob wir dann die Ressourcen hätten, da hinterher zu glauben.
Ne, wir können sagen, wir sind ein Reseller für Heise Whistleblower.
Re-Whistleblower.
Whistleblower Durchlaufer Heise.
Eben, das Ganze dann zu reviewen und dann zu schauen, ist das denn eigentlich echt, was da kommt?
Genau.
Und
sind da keine personenbezogenen Daten von irgendwelchen Hunden und Kindern drin und so?
Ja, genau.
Ja, das ist schon nicht so einfach.
Aber für Anonymität, da gibt es ja Tor.
Oh. Oh, je.
Und bei Tor ist irgendwas passiert, oder?
Ja. Ja, ja.
Trauer?
Tor. Nee. Du meinst Tor Strike? Ja, da geht's ab. Heute. Irgendwie.
Heute?
Heute sollte das Tor-Netzwerk doch irgendwie offline genommen werden.
Warte, ich.
Tor Strike. Da waren noch viele, viele Menschen meinten irgendwie, Tor ist böse und.
Nee, Tor hat sein Ziel verfehlt oder so, haben die doch gesagt. Irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, und der Jacob Applebaum, der wurde ja eindeutig unfair behandelt und deswegen muss man jetzt mal Tor Strike machen und irgendwie das Tor-Netzwerk abdingsen, wegpornen.
Okay, mal gucken. Ich teste das hier mal.
Was es auf jeden Fall geführt hat, ist, dass plötzlich mehr Tor-Relays da sind als vorher. Also ich kenne mehrere Leute, die jetzt gesagt haben, jetzt setzen wir endlich mal ein Tor-Relay auf. Also wir haben auf unserem Server jetzt auch einen. Das ist total gut alles. Ich glaube.
Und wie oft wurdet ihr schon irgendwie verklagt oder seid ihr immer nur Mittel? Intermediate.
Ja, kein Exit-Node-Relay. Ja.
Okay, das ist gut.
Das ist wohl nicht so schlimm, aber dadurch, dass ja heute das Tor-Netzwerk irgendwie kaputt gemacht werden sollte, muss man da mit ein bisschen so ein Zeichen.
Also, Tor-Netzwerk ist nicht kaputt. Also, ich weiß nicht, vielleicht stimmt die Zeitzone ja auch noch nicht oder sowas, wer weiß das schon sogar.
Nee, es sollte heute, ich habe auch gesehen, also ich habe oder mal kurz vorhin reingeguckt in Twitter und es meinte irgendwie, ja, nee, noch nicht.
Ja, aber ich meine, warum sollte die NSA auch jetzt ihre Exit-Nodes ausmachen? Das ist ein Quatsch. Ja, nee, also es schaut ganz gut aus. Du musst immer noch irgendwie dich bei überall durchklicken, wenn für irgendwelche Captures eingeben und so. Also es ist alles wie immer, quasi.
Ja.
Oh, Storf.
Also scheint nicht geklappt zu haben, Gott sei Dank. Und ich meine, wer sind wir, um jetzt darüber zu richten, ob der Jacob Applebaum da alles richtig gemacht hat? Ich meine, wenn da jetzt irgendwie ein Tor als Projekt sich da irgendwie eine Community oder so ein Ausschuss gebildet hat und der halt beschlossen hat, ja, er hat sich halt fehlverhalten, dann ist es halt so. Ich meine, durch die Aktion wird er jetzt auch nicht mehr
wiederkehren oder so.
Ja.
Ja, das stimmt. Tja, na gut. Also, Tor funktioniert auf jeden Fall noch für mich. Keine Ahnung.
Ja. Hat nicht funktioniert. Also, der Tor
Brexit ja, hat nicht geklappt. Ich glaube, die ganze Applebaum-Diskussion aufzurollen, das würde ein sehr später Abend dann jetzt werden.
Wir haben keine Lust drauf, oder? Ich meine, das ist ja so soziales Zeug.
Wir haben ja auch, da ein paar Mal drüber geredet und wie gesagt, ich finde, also, ich meine, da hat sich dieses Projekt jetzt mit beschäftigt. Sie haben halt eine Entscheidung getroffen und so ist es dann jetzt halt. Da kannst du jetzt von außen sowieso nichts machen und die Aktion bringt halt mal rein gar nichts. Außer, dass Leute, die vielleicht aufs Tor-Netzwerk glücklich angewiesen sind, und ich meine jetzt nicht die Drogenhändler und Waffenhändler, sondern halt Menschen in Staaten, die sich nicht frei im Internet bewegen können, denen jetzt das Internet kaputt zu machen, ist halt eine dumme Aktion. Ja. Sorry. Verstehe ich nicht. Gut, das ist meine Meinung zum Tor-Strike, aber wenn ihr eine andere habt, könnt ihr das ja in die Kommentare posten oder so. Oder hat von euch jemand eine andere Meinung?
Ja, also Tor ist natürlich nicht aus, sondern es sind nur die CIA-Nodes und wenn du jetzt Tor surfst, kommst du direkt auf alle Blacklisten. Das ist quasi die Aussage von diesem Tor-Strike heute. Und die Leute natürlich dann auch so jetzt quasi verwundbar zu machen, die es eigentlich benötigen, ist natürlich auch schon ein bisschen Arschloch-Move.
Ja, aber nein, so ist natürlich. Ah ja, gut, China wird auch nicht seine ganzen Exit-Nodes ausgemacht haben.
Ja, aber du hast jetzt quasi nur noch die schlimmen Leute im Tor-Netzwerk. Und Ingo natürlich. Das heißt, wenn du ein bisschen Glück hast, 1-1000 Chance, dann fliegst du über Ingo in der Mitte und dann ist wieder gut.
Ja, aber das ist ja nur der Relay, das ist ja nicht die Exit-Node.
Ja, aber wenn du quasi das komplette Netzwerk in deiner Gewalt hast, kannst du natürlich noch viel schlimmere Sachen tun.
Ja, aber wenn du mal so unter Tor-Strike gerade guckst, also es haben ziemlich viele entweder extra für diesen Tag jetzt ein Relay-Node aufgesetzt oder twittern halt drüber, dass sie stolz sind, einen zu haben. Whatever. Also es sieht so aus, als hätte das zum Glück nicht funktioniert. Ja. Guti. So Tor-Strike.
Mhm. Okay.
Dann So, jetzt haben wir noch Linus mag's irgendwie nicht, also Linus Torvalds mag's irgendwie nicht, wenn jemand mit da klagt, weil die GPL und so.
Ja, aber.
Ach.
Na gut.
Ach, Linus.
Was denn?
Mein Gott. Ja, also, ich meine, der Linux-Kernel steht unter GPL, das heißt also, wenn du den irgendwo verwendest in irgendeinem Projekt als Firma, musst du dich natürlich an die GPL halten. Das heißt, wenn du den Kernel weiterentwickelst, musst du halt die Änderungen und es freigibst, ja, also es verkaufst, es ins Internet wieder wirfst, musst du halt die Quellen mitgeben und musst halt sagen, erstens, es steht unter GPL und hier, das ist komplett, nicht in eine kompilierte Variante, sondern halt auch den Quellcode und Lizenz und so.
Ja.
Und gibt halt immer mal wieder Sachen, wo halt jemand Teile von Linux verwendet, was man halt durch eventuell Reverse Engineering oder sowas rausfindet, die sich halt nicht dran gehalten haben und dann kann man halt dagegen klagen.
Ja.
Und Linus Torvalds findet es nicht so lustig, wenn da Leute deswegen klagen. Und finde ich blöd von ihm, weil ich meine, wir hatten ja vorher schon mal Diskussionen, dass Open Source sich irgendwie durchsetzt und so. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, ja, unter Business-Gesichtspunkt will man ja, dass viele Leute Linux verwenden und Open Source Software und ist ja blöd, wenn man die jetzt verklagt. Und ich denke,
man verklagt ja nicht die Leute, die es benutzen. Man verklagt die Leute, die das als Selbstbedienungsladen missverstehen. Ich sehe das genauso. Man muss Recht durchsetzen dürfen. Sonst können wir das mit dem Recht auch einfach so umformulieren in eine Bitte und sagen, alle, die sich nicht an die Bitte halten, die interessieren uns nicht und wir freuen uns einfach an die, die über die, die sich an die Bitte halten. Und bei dem Augenblick, wo man da ein Recht draus macht und eine Lizenz benutzt und eigentlich so tut, als wenn man sich dieses Rechtssystem zunutze machen möchte, dann muss man, um ernst genommen zu werden, dieses Recht auch durchsetzen, wenn es missachtet wird. Und gerade Leute, die da ihre Zeit und ihren Grips investieren, um wirklich wesentliche Funktionen im Kernel zu implementieren, wenn die dann davon angenervt sind, wenn Leute dieser Lizenz nicht mehr entsprechen, finde ich das nur nachvollziehbar und dann ist es ein gutes Recht. Er hat ja jetzt erstmal in diesem, ist das der Prozess, wo der Entwickler nicht Recht bekommen hat?
Nee, es ist allgemein. Also es, ich meine, gibt ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade auf der LinuxCon war, die ja gerade ist, die North American LinuxCon ist glaube ich gerade oder war gerade. Die europäische Variante ist jetzt Anfang Oktober auch noch in Berlin dann. Weiß ich nicht, ob die sich da jetzt zu einem Panel getroffen haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall wollte irgendwie, es gibt dieses Software Freedom Center oder sowas. Die wollten da mal ihre Arbeit präsentieren oder sowas und fand das halt nicht so gut. Und ich meine, einer der bekanntesten Fälle ist irgendwie von Busybox-Entwicklern und das deswegen jetzt Busybox halt von bestimmten Firmen dann nicht mehr eingesetzt wird und so. Aber ich meine, allen Firmen, die Linux einsetzen und halt benutzen, ist doch klar, dass das Ding unter der GPL steht und dass man sich dann halt an die Regeln hält. Und wenn man es halt nicht macht, warum sollten es dann immer noch alle anderen machen? Also ich finde halt, wenn man sich halt an dieser Gemeinschaft bedient und damit Geld macht, dann sollte man auch wenigstens den Anstand haben, die Quellen auch offen zu legen. Ich sehe dann das Problem nicht, was Torvalds hat. Und dann irgendwie zu sagen, ja, dass irgendeine Vertrauensbasis zerstört wird zwischen den Firmen und den Entwicklern, kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Also ich meine, wenn sich irgendwie 99% dran halten und dann gibt es irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Firmen, die meinen, sie stehen hier über allem und müssen sich halt nicht dran halten, dann muss man die halt drauf aufmerksam machen. Und meistens tut man es ja nicht gleich direkt mit einer Klage, sondern sagt ihnen erstmal, hallo, wie wär's, wenn ihr euch da mal irgendwie besser verhaltet? Und wenn es halt nicht funktioniert, dann muss man halt auch klagen. Ich verstehe seinen Move da nicht.
Ich habe ein bisschen Angst, er fürchtet um die Reputation und darüber, dass die Leute sich von Linux abwenden.
Ja, also erstens, wie gesagt, Linux läuft mittlerweile überall. So schnell kriegt man es ja auch nicht wieder weg. Und zweitens, Linus Torvalds hat es auch mal als einer seiner besten Ideen oder Wendungen bezeichnet, dass er den Linux-Kernel damals unter die GPL gestellt hat. Das hat halt bewirkt, dass sich viele Leute damit einfach beschäftigen konnten, ihre Entwicklung wieder zurückgegeben haben an die Gemeinschaft und der Linux-Kernel so schnell groß geworden ist, weil sich alle darauf verständigt haben, dass es eine tolle Idee ist und es einfach war, dazu beizutragen. Man musste sich halt nur diesen paar Regeln der GPL unterwerfen und jeder konnte halt dann mit dem Quellcode und dem an den Linux-Kernel machen, was er wollte. Und wie gesagt, Torvalds hat selber mal gesagt, dass es einer seiner besten Entscheidungen war, die er jemals getroffen hat. Ja, da muss man jetzt halt auch dazu stehen und sagen, yo, wenn dann jemand Code dazu beigetragen hat und sich eine bestimmte Firma nicht dran hält, dann muss man halt das irgendwie austragen und erstens kann man mit denen reden und wenn es dann halt nicht geht, dann muss man halt auch klagen. Und wenn sich halt alle anderen dran halten und nur ein paar Leute nicht, ja mein Gott, dann muss man denen halt die Grenzen aufzeigen. Ich verstehe sein Problem nicht. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ich kannst du verstehen, dass es ihn irgendwie der Teil irgendwie nicht so interessiert. Ja, er ist ja eher der Coding-Monkey, der irgendwie, ihn nervt es ja schon, dass er irgendwie die Übervater-Heilfigur ist von diesem Linux-Kernel. Aber dann beschäftige dich halt nicht damit und lass es halt sein und lass die anderen Leute doch machen.
Ja, es hat ihn halt jemand nach seiner Meinung gefragt.
Ja, das ist immer blöd. Und so soll man nicht machen.
Ja. Ja. Okay, er hat die falsche Meinung. Ich bin der Meinung,
genau.
Die
falsche Meinung. Nee, ist ja okay. Das ist halt deine Meinung. Ja, that's like meine Meinung. Your opinion, man.
Ja, dir ist es egal, oder was, Felix?
Hä?
Ab. Dir ist es alles egal.
Nee, also ich finde es schon, ich finde es auch ein Arschloch-Move, wenn, wenn Leute quasi einfach Zeug piratisieren aus dem Linux-Kernel. Aber ich kann es ja auch irgendwie verstehen. Also, das ist ja auch immer das Ding, ja. Und deswegen, nee, also ich bin schon eher auf der Seite, dass man auf jeden Fall auch klagen soll. Und ich glaube, er hat ja auch gar nicht gesagt, dass du es auf jeden Fall nicht machen sollst, sondern dass er einfach nur dass das doof findet halt. Und dass er natürlich als Übervater das doof finden kann und die Leute es trotzdem das Recht dafür haben, ist ja schon in Ordnung. Also.
Genau. Okidoki. Gut. Dann. Ja, soll er halt seine Meinung haben. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Gut, OpenStreetView, Markus.
Ja, OpenStreetView ist ein spannendes Projekt, über das ich gestolpert bin.
Das ist so wie OpenStreetMap, bloß mit Autos, Neos.
Nee, nur Open, also nicht OpenStreetMap. Ah, genau, es ist so wie OpenStreetMap, nur mit Fotos und mit Durchlaufen. So wie Google das mit StreetView gemacht hat, wo ein großer Aufschrei durch Deutschland ging und als ein halbes Jahr lang die Bing-Autos durch Deutschland fuhren und das Gleiche gemacht haben, hat kein Schwein danach geschrien. Und jetzt macht OpenStreetView, stellt Apps bereit, so dass man genauso wie man für OpenStreetMap Kartenmaterial erzeugen konnte und Karten aufbauen konnte, kann man jetzt durch die Gegend fahren und Nachbarschaften fotografieren. Okay. Und passenderweise gibt es dann natürlich auch direkt die Leute, die darauf hinweisen, dass das Projekt aufpassen muss, wie mit den Daten umgegangen wird. Denn wenn jetzt einfach jeder mit seiner OpenStreetView-App durch die Gegend laufen kann, kommen wir unter Umständen ja sehr schnell an so ein Realtime-Monitoring von gewissen Orten, was man nicht haben will.
Ja.
Und dann habe ich direkt noch dazu einen Artikel verlinkt, wo es eben um diese Privacy Implications von so einem dezentral aufgesetzten Projekt, was derart viele Informationen und diese Bildinformationen, wenn jemand mit dem Auto durch die Stadt fährt und die ganze Zeit eine Kamera vorne als Dashcam laufen hat und das unmittelbar ins Internet lädt, und das dann noch so strukturiert abrufbar ist wie im Kontext von so einer Streetview-Applikation, was das mit sich bringt und worauf man da vielleicht besser achten sollte, bevor man das Projekt zu weit ausrollt. Es ist ganz spannend, ist wichtig, sich diese Argumente bewusst zu machen. Und ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Grundsätzlich finde ich es sehr cool. Ich war auch begeistert von dem, was Google gemacht hat, weil ich einfach glaube, wenn man derart umfangreich das Weltbild dokumentiert und das kontinuierlich tut, dann kann man da über die Jahre hinweg sehr spannende Entwicklungen drin betrachten. Und da bin ich umso froher, wenn das nicht nur Google tut, sondern wenn es da, wie jetzt bei OpenStreetView, auch noch ein offenes Projekt für gibt, wo das drin, in dessen Kontext das geschieht.
Ja, aber du hast recht, man muss da wirklich aufpassen, dass man, ja.
Es gibt auf jeden Fall Apps für iOS und Android und es ist scheinbar sehr einfach. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich möchte es gerne mal ausprobieren, dort was beizusteuern. Und ich würd gerne auf dieser Karte noch viel mehr Orte sehen. In Deutschland gibt es noch relativ wenig, die dort erscheinen und wo man dort Tracks, sie nennen es Tracks, wenn man was aufzeichnet, die man dann nachvollziehen
kann. Ja, kann man da neben Pokémon-Spielen einfach mitmachen.
Eben, das ist ja die Leute sind ja jetzt eh auf der Straße. Es ist Sommer, es gibt Pokémons, alle sind draußen.
Nice. Hätten sie direkt zum Start mitmachen müssen, das wäre so awesome gewesen. Oder direkt integrieren in Pokémon. Du kannst die Pokémons fangen und wenn du es fängst, dann machst du gleichzeitig ein Foto und du schickst es auf dieses OpenStreetMap-Zeug. Bam! Also ich finde,
awesome.
Ich finde das hört sich total geil an. Also das gewinnen einfach. Einfach nur gewinnen. Nicht? Doch, eigentlich schon.
Gewinnen, doch, eigentlich schon. Ja, das ist cool. Sollten man Nintendo vorschlagen. Wenn sie Pokémon am Leben haben wollen und diesen Hype weiterführen, sollten sie es mit OpenStreetView vermappen. Vermappen, klar.
Vermappen, natürlich.
Ja. Genau, aber ich weiß nicht. Auf der anderen Seite mit der Privacy, wenn das Ganze, weil wenn Nintendo das macht, sind wir dann nicht schon relativ nah dran an Facebook?
Schlimmer?
Schlimmer. Ja, weil von der Facebook-Seite gab es ja auch Privacy-News.
Ach ja.
Gab sie. Ach so, ja, stimmt. Ja. Diesen einen Messenger, den sie da mal gekauft haben für ein, für ein Instagram, oder wie teuer war der? Zwei? Zwei Instagram, glaube ich, war der.
Zwei Instagram. Ja, diese grüne Bubble. Und die grüne Bubble, die übermittelt jetzt tatsächlich neuerdings Daten an Facebook.
Shocking,
ja, als sie vor 2 Jahren, als Facebook vor 2 Jahren auf Shoppingtour war und diesen Messenger gekauft hat, hatte jeder gedacht, dieser Schritt kommt viel früher.
Ja, es kommt haben sich so lange. Wer weiß, wie inkompatibel die Systeme waren.
Also ich sehe gerade, die haben das für 19 Instagram gekauft, hey.
19.
Weil Instagram so günstig.
Ja, ein Milliarde, ja, genau. Und WhatsApp für 19 Milliarden eingekauft.
19 Milliarden? Gottes Willen.
Milliarde ist eh schon so ein Wert und das dann halt quasi 19 Mal ist auch, kann man einfach sich nicht mehr vorstellen. Ist vorbei dann einfach. Nee. Sie haben 4 Milliarden direkt bar bezahlt, also den Typen direkt auf die Hand gegeben. 4 Milliarden für dich.
Ja.
Jetzt geh einkaufen oder so.
Ach ja.
Genau, und weil WhatsApp das jetzt macht, muss man einfach ganz klar mal hier seinen Freundes- und Bekanntenkreis dazu ermuntern, andere Messenger zu benutzen. Weil man muss den Datenkraken ja nicht mehr Daten anfüttern als
notwendig. Okay, Fleidi, erzähl doch mal. Was ist denn das Neueste?
Oh Gott, Messenger.
Also wir brauchen auf jeden Fall was mit bewegenden GIFs, das ist ganz klar.
Wire ist da ganz vorne dabei, denke ich.
Wire
ist ein Messenger, der vom Skype-Gründer gebaut wird. Achso,
der hat auch genug Geld und macht jetzt mal wieder was anderes.
Und das aus der Schweiz, also auch von neutralem Boden. Und ist ein Cross-Plattform-Messenger, weil er auf allen Plattformen verfügbar ist und man gleichzeitig eingeloggt sein kann, was recht angenehm ist. Und man kann gute Telefonkonferenzen machen. Also an dem Punkt machen sie Skype definitiv Konkurrenz. Also es
kommt ja.
Auf dem Desktop habe ich es noch nicht probiert, das muss ich zugeben. Aber so auf dem Tablet und am Telefon funktioniert perfekt.
Die Webseite, also die Einlog-Webseite sah ganz cool aus. Also ich habe mich noch nicht weiter durchgeklickt.
Wire. Wie schreiben Wire?
Nee, wie echt, also wie Kabel quasi. Und sie haben die Webseite gekauft, hey, für bestimmt auch eine Milliarde, bestimmt wahrscheinlich für eine Instagram oder so.
Echt? Wire.com haben sie? Krass, ja, okay.
Aha. Ja, aber so wie Line halt auch. Line ist ja auch sowas. Oh. Sind ja eigentlich alle gleich. Mhm.
Okay, aber die Schweizer haben uns doch schon Threema gegeben.
Ja, also Threema finde ich auch noch ein bisschen sympathischer, muss ich ehrlich sagen. Threema war, nachdem diese WhatsApp-News rauskam, ja irgendwie auch wieder iOS App Store Top Leading App oder so. Paid App. Ja, so haben mir ein paar Leute erzählt, ich habe es selber nicht überprüft.
Okay. Ja. Benutzt Wire nicht auch Umimo?
Was für ein Ding? Unimog?
Unimog. Bestimmt. Aber mein System ist jetzt die Webseite, ich kann Wire nicht aufrufen, die Webseite killt sofort meinen Browser.
Ja, dann hast du aber einen Scheiß-Browser, meiner geht hier voll ab dabei.
Du hast was wahrscheinlich in zu vielen LXC-Containern gekapselt, damit du mehr Privacy hast.
Der macht gerade für jeden Thread einen neuen LXC-Container.
Ja, nee, ich habe auf Privacy geklickt da und dann bewegte sich so viel auf dieser Webseite, dass es irgendwie total abging.
Ja, was drückst du auch auf Privacy? Das ist quasi direkt der Trigger, dass du zurückgehackt wirst.
Textnachrichten und Bilder verwenden off the record? Ach, nee.
Nee, also wenn dein Browser jetzt direkt kernel-panicked ist, beziehungsweise segmentation-faulted, dann weißt du, dass du gerade gehackt wurdest. Wollte ich dir nur sagen.
Zumindest ist Wire open source. Das klingt ja schon mal ganz gut. Aber ich dachte, Wire sollte auch noch Umimo einsetzen. Wire, Umimo. Aber was Umimo ist und so, müsst ihr in der Radiotux-Sendung noch hören.
Das, was war das? Aber das ist nicht das Zeug, was Signal macht, oder? Das ist noch was anderes.
Ist noch was anderes, genau. Signal macht Axolotl, was weiß ich, Blafu.
Axolotl. Ich muss an die Tierchen denken, die ich in der Schule gepflegt habe. Yes. Wir hatten in der Schule, im Biotrakt hatten wir Axolotls.
Okay.
Das sind kleine Tierchen, die nur in Aquarien leben oder in Terrarien.
Okay, gut. Kann ich nicht, dieses Tier.
Das sind diese Viecher, diese weißen, mit diesen roten Kiemen, die außen sind. Awesome. Die sehen cool aus. Das sind Salamander übrigens.
Es ist eine Salamanderart, genau.
Ja.
Ja. Okay, also sie haben auf jeden Fall Multi-Device-Support für Ende-für-Ende-Verschlüsselung.
Aber nicht diese Axolotls, oder?
Wie gesagt, ich kann auf jeden Fall, also gehen tut es zum Beispiel mit Umimo, während das mal bei OTR zum Beispiel ja nicht geht. Genau, doch Wire verwendet das Axolotl, doch das ist genau, Axolotl, Rachette und Prekeys für Mobile Messaging. Ja doch, die verwenden also dasselbe, was Signal und so auch verwendet. Das ist genau das.
Okay.
Oxo.
Ja, das Vieh halt, Mann.
Ja, das Vieh halt, ja. Genau. Die verwenden halt dieses, steht da, Privacy Advanced Crypto. Das ist halt auch das, was bei Open Whisper Systems, also bei Signal drin ist. Ja. Und das ist dann halt, eine Technologie, wo du halt wirklich Verschlüsselung mit mehreren Endgeräten machen kannst. Geht aber, wie gesagt, auch bei XMPP mit Umimo, könnt ihr euch in der Radetux-Sendung anhören. So.
Okay.
Da nochmal. Da ging es auch um Messenger. Um XMPP. Hat, ob XMPP jetzt schon verloren hat, wenn es jetzt nach zigtausend. Aber benutzt es jemand, Markus, Wire?
Wire benutze ich, ja.
Ja, du. Sonst noch jemand auf der Welt?
Ja, mindestens 6 andere Leute, mit ja, denen ich die da regelmäßig drüber... Na, ich war das gar nicht mehr. Also das ist tatsächlich ausnahmsweise mal nicht meine Initiative gewesen. Es hat jemand anders gestartet. Und jetzt haben wir so einen kleinen Freundeskreis, die auf Wire sich gegenseitig Gifs an den Kopf schmeißen. Und das Schöne bei Wire, ein anderes nettes Feature ist ja auch, du kannst ein Bild schicken und da reinmalen und derjenige, der das Bild bekommt oder irgendeiner aus dem Gruppenchat dann, kann dieses Bild, in das du schon reingemalt hast, nehmen und noch weiter reinmalen. Und dann kann man so gegenseitig, heben wir es in Business Use Case, man kann die Skizzen weiter ausarbeiten. Oder einfach immer weiter Dinge in Smileys reinmalen oder so. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Riesenspaß. Um sich gegenseitig so über Chat was zu erklären, ist es auch manchmal hilfreich. Aber vor allem ist es erstmal eine ganze Zeit lang ein Fehz, einfach sich gemalte Dinge zu schicken. Lohnt sich auf dem Tablet mehr. Also ich so malen mit dem Finger auf dem Telefon, da ist doch ganz schön wenig Platz auf dem Screen. Da bin ich auf dem Tablet erfolgreicher, irgendwas Aussagekräftiges auf dem Bildschirm zu bekommen.
Okay. Na gut, ich melde mich mal an. Neben den zigtausend anderen Messengers. Ich meine, WhatsApp habe ich ja jetzt nur ein halbes Jahr verwendet.
Oh.
Sie hatten ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt, was ja gut, total
gut war. Das war sehr, sehr gut.
Genau, also war es ja dann plötzlich erstens das, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, im Gegensatz zu mehreren anderen Clients. Und ich meine, es ist in Deutschland immer noch der meistverbreitetste Messenger, also hast du halt irgendwie ewig viele Leute drin. Habe es jetzt ein halbes Jahr probiert. Im Endeffekt haben mir nur irgendwie 3 Leute darüber zum Geburtstag gratuliert. Mehr Kontakte hatte ich darüber nicht. Und ja, jetzt habe ich es wieder runtergeschmissen. Nachdem jetzt die Meldung kam, dass das mit Facebook und so. Ja, war halt gut. Scheint niemand zu brauchen in meiner Kommunikation. Und die 3 Leute hätten mich auch irgendwie anders...
Hätten wahrscheinlich eine E-Mail geschickt.
Ja, zum Beispiel. Whatever. Gut. Sonst noch was Neues aus der Messaging-Welt?
Nee. Ich weiß nicht so genau. Achso, doch, okay. bei WhatsApp kann man einfach sagen, dass man es nicht will. Dass man nicht verbunden werden will mit Facebook.
Greift aber nur zum Teil. Also ist kein konsequentes Nein. Man kann es nicht ablehnen. Sie sagen, sie teilen, also gewisse Daten kann man sich nicht gegen wehren, dass sie geteilt werden.
Verdammte Schweine.
Ja, der Widerspruch ist nicht allumfassend.
Also was auch echt voll schwierig ist, wenn man sein Adressbuch nicht mit WhatsApp geteilt hat, dann ist es so ein Pain, irgendjemanden zu erreichen. Weil du musst entweder hoffen, dass sich jemand anchattet und dann hast du seine Nummer, aber du darfst es nicht wieder wegmachen, weil dann geht's wieder nicht mehr. Und du kannst ja auch nicht.
Also hatte ich ja auch.
Kannst ja auch nicht zu dem WhatsApp-Adressbuch oder so dazufügen. Nee, ist einfach, das muss in dem anderen Adressbuch drin sein. Ja, und das ist ein bisschen Pain. Also schon ziemlich riesiger Pain. Naja. Aber die anderen sehen, dass du quasi WhatsApp hast. Das heißt, sie haben alle die Chance, dich zu erreichen.
Ja, bis dich mal jemand angechattet hat, dann kannst du es ja auch machen.
Genau.
Ja. Ja, pff. Brauche ich nicht. Okay. Gut. Dann PS Vita.
Oh yes. Okay, also es gibt quasi Konsolen und ab und zu gibt es quasi Exploits, dass man Homebrew auf diesen Konsolen spielen kann. Ja, und die PlayStation Vita galt quasi seitdem sie rausgekommen ist, als die sicherste mobile Spielekonsole. Ja. Und am 18. August, also quasi vor knapp 2 Wochen, gab es den ersten funktionierenden Kernel-Exploit im WebKit. Und das heißt quasi, es ist passiert, nämlich, dass die PlayStation Vita aufgebrochen wurde, genauso wie alle anderen Konsolen auch, beziehungsweise alle anderen mobilen Konsolen. Weil ich glaube, es gibt gar keine anderen mobilen Konsolen mehr, es gibt, glaube ich, bloß die Nintendo 3DS gibt es und PlayStation Portable damals und PlayStation Vita ist jetzt das Neueste und die ist jetzt quasi gebrochen worden. Und wollte ich nur mal kurz ansprechen. Wenn Leute Bock haben, so...
Läuft da jetzt Linux drauf?
Da läuft ein BSD drauf. Ich hoffe, dir reicht es.
Das ist okay.
Also es,
apropos, Open Free BSD, irgendwas ist jetzt in Version 6 rausgekommen und ist die letzte auf CD.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Außerdem, PC-BSD hat sich umgenannt in,
Not-PC-BSD, DOS-PSD.
Nee, was war's?
BSD.
Nee, in irgendwas Komisches. Nur um mal unser nicht vorhandenes BSD
wieder... Nee, aber,
Wir sind ja gemaßregelt.
Ja. Nee, mit dem...
True OS. PC-BSD ist jetzt True OS.
Geil. Jedenfalls mit der PlayStation, die PlayStation 3 und PlayStation 4 war schon immer ein Mix aus FreeBSD und OpenBSD drauf. Beziehungsweise es ist...
Das macht
total Sinn. Es ist geil, weil das ist Open Source und man kann es sich einsehen.
Super. Ja. Okay.
Also das ist, das wollte ich kurz ansprechen, weil es ist eigentlich eine coole Sache immer, dann kannst du quasi deine anderen Emulatoren da drauf spielen auf der PlayStation Vita, weil das Gerät selber ist relativ cool und es ist ziemlich günstig gerade. Und was ich verlinkt habe, ist der Exploit, Typ, der es gemacht hat, oh shit, wer heißt er denn? Steht natürlich wieder nirgendwo dabei. Jedenfalls der Typ hat einen kompletten Write-up geschrieben von dem Exploit und wie der funktioniert und wie der im Stack aussieht und was er machen muss, um ASLR rumzukommen und solche Sachen, weil dadurch, dass BSD quasi darunter schon verwendet, sind auf einmal ganz viele Security-Mechanismen auf einmal einfach in Benutzung. Und er beschreibt, wie er quasi damit da rumkommt und wie er sich quasi seinen Code zusammenbaut mit verschiedensten Methodiken. Und das ist sehr, sehr spannend eigentlich. Genau, und das ist alles quasi im JavaScript und er beschreibt es ziemlich, ziemlich geil. Also plus eins und like von diesem Artikel, beziehungsweise von dem Blogpost, den er gemacht hat.
Warum ist es dann nicht in der Lesefuhr?
Sorry, aber es war halt auch eine News. Also.
Yeah, okay, gut. Dann mach weiter. Baltimore vollständig überwacht. Was?
Oh.
Ups, wir haben es keinem gesagt. Sorry.
Ja, genau. Das, was? Siehst du, hat es noch einer gelesen. Sehr gut.
Hä?
Ja.
Klärt mich auch.
Okay. Also, es ist...
Also nicht mit Blumen und Bienen.
Nee, es ist so, diese Überwachung, es gibt ja so Überwachungsdrohnen in, keine Ahnung, Afghanistan und so in allen, in diesen ganzen, wo Krieg ist gerade, ja. Und es gibt Überwachungsdrohnen über Baltimore, beziehungsweise keine Drohnen, sondern Flugzeuge. Und es hat den Leuten, die in Baltimore quasi niemand gesagt, dass sie die ganze Zeit seit irgendwie, wie 4 Jahren, keine Ahnung, einfach überwacht werden, ja. Und das ist so krass, dass du quasi in diesem Flugzeug, was da drüber fliegt, kannst du mit diesen, die haben halt so eine Menge Kameras unten am Flugzeug dran und überwachen damit quasi die komplette Stadt und schauen dann, können dich dann auch tracken. Also wenn du irgendwo langläufst oder wenn du mit einem Auto fährst, können die Kameras dich quasi tracken, indem sie dir hinterher schauen. Und das ist super gruselig, wenn man das so erzählt, so, ja, wir haben hier eine Idee, nämlich, wir nehmen eine Großstadt und lassen da Flugzeuge drüber fliegen und überwachen alle Bewegungen. Und ja, anstatt dass sie das gemacht haben, haben sie halt einfach gemacht. Und dann ist es irgendwann mal aufgeflogen.
Das ist so krass. Das, aber sie haben es erst seit Januar gemacht,
ach so, oder? Ja, gut. Aber keine Ahnung, ist halt immer noch ein Dreivierteljahr, oder?
Ja, aber ich meine, Baltimore ist ja sowieso schon eine Stadt, die also sehr, sehr viele Kameras auf der Straße haben.
Ja.
Und rausgekommen ist das ja wohl, weil bei einem Gerichtsverfahren sich irgendwer gewundert hat, hey, 700 Kameras, die müssten doch eigentlich eine Videoaufzeichnung von dem sein, was wir hier gerade haben, was wir hier gerade verhandeln.
Ja.
Und dann ist wohl rausgekommen, ja, wir haben hier sogar noch eine ganz andere Aufnahme.
Nämlich wie ihr da zu dem Courthouse wart oder was?
Ja, genau.
Oh Mann, ey. Also das ist total, total absurd einfach auch, ja. So, ja.
Die Amis.
Keine Ahnung, war schon, ja, wir haben es halt gemacht.
Ja, die Technologie war halt da, haben wir halt mal, ich meine, irgendwo müssen wir es ja testen.
Ja, also ich meine, das ist ja auch schon Technologie, die ja eigentlich im Ausland schon getestet wurde, ja, an anderen Menschen.
Ja, im Irak.
Ja, genau.
Ja, die haben das im Irak erst eingesetzt, um da die Befriedung zu überwachen.
Befriedung.
Klappt total gut da.
Und dann haben sie sich gedacht, auch das ist ja nur so eine Cessna, die fällt ja keinem auf. Dann lassen wir die doch mal über Baltimore fliegen. Und solange Tageslicht da war, haben sie das dann wohl auch gerne mal gemacht.
Also das ist auf jeden Fall total die absurde Geschichte, ey. Das denkt man so, ja, wie passiert sowas? Wie kann man sowas vergessen, den Leuten zu erzählen? Aber die haben es geschafft.
Ja, weißt du, wenn die Leute das wissen, dann verhalten sie sich ja nachher anders,
nee, dann
ziehen sich der Kamera.
Genau, dann wollen die es vielleicht nicht. Oder
ja.
Genau.
Und stimmen bei Wahlen anders ab, als sie das vorher gemacht haben? Nee, nee.
Das ist echt blöd, ja.
Unglaublich. Unglaublich krass.
Ja, das stimmt.
Oh Gott.
Technologie ist so geil, aber dass Technologie totalitäre Systeme begünstigt, ist halt echt ein blöder Nebeneffekt. Da müssen wir uns noch echt was einfallen lassen.
Ja. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen und ein paar Fotos machen für My Open Street View Map oder so.
und da natürlich die Kameras tracken und
ja, gleich das auf diese wir ja
Karte
das
eintragen.
Ja Open Camera Map oder ja, wie hieß es?
Ja, genau. Da musst du da auch gleich eintragen. Ja.
Direkt. Überall alles eintragen.
Genau, man kann die Kameras dann auch gleich für Open, egal. Ist quasi so ein Kreislauf dann.
Naja. Das hört sich nicht nach dem Plan an.
Nicht?
Ja.
Schade.
Ja. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall eine absurde Geschichte gewesen. So!
Ja, apropos Technologie, für besser fand ich ja die News. Gibt, sie haben irgendwelchen Schülerinnen Roboterbabys gegeben. Und die sind doppelt so oft schwanger geworden.
Genau. Oh, von den Babys geschwängert, oder was?
Nein. Die Puppen sollten den Effekt haben, dass die Mädels realisieren, ach, das ist echt Arbeit, so ein Kind. Und der Effekt war aber, dass Mädels realisiert haben, hey, das ist total süß, so ein Kind. Ich möchte auch eins haben. Und am liebsten echtes.
Holy shit, ey.
Super.
Andererseits für so moderne westliche Gesellschaften ist das ja nicht so schlecht, wo wir ein Problem mit unseren Geburtenraten haben. Wir
brauchen ja mehr
ja.
Babys. Ja. Gut, also. Bloß der Roboter-Baby-Hersteller fand das nicht so lustig. Aber alle anderen fanden es gut, glaube ich.
Nein, der fand die Pressemitteilung von dieser Studie nicht so lustig. Die haben sich doch beschwert, dass das alles in das völlig falsche Licht gerückt wird.
Nämlich, dass das was Gutes ist, wenn die Kinder mal früher schwanger werden, oder was? Was hört sich die Begründung da an?
Ja, sie waren irgendwie nicht begeistert, weil es angeblich falsch dargestellt wurde. Ich hatte dann keine Lust mehr, deren Argumentation noch durchzulesen. Weißt du da mehr, Ingo?
Nee, ich fand es auch nur, es ist an mir vorbeigeflogen, jetzt wo ich gerade irgendwie nochmal auf Heise war, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, da war ja noch was. Und dann waren wir gerade bei Technologie und habe ich gedacht, das passt jetzt hier total super rein. Ich muss das nochmal kurz anbringen. Technologie ist total gut, ja. Also man kann auch üben, wie das mit den Babys ist. Und wenn man es cool findet, kriegt man dann selber einfach schnell eins. Da kann man es dann nochmal am echten Objekt
so. Nee, dann hoffentlich nicht mehr üben.
Ja, man hat ja schon da ein bisschen Übung vorher gehabt, genau. Das erste ist immer zum Üben. Beim zweiten ist dann Routine und das dritte läuft nebenher oder so.
Hört auf den Ingo.
Da ist dann egal, ob es ein Roboter ist oder nicht.
Okay.
So. Dann kommen wir doch wieder zu normalen Themen. HP-Notebooks mit Blitzschutzfilter auf Knopfdruck.
Also das liegt an folgender Sache. Ich habe nach einem Blitzschutzfilter gesucht für mein ThinkPad.
Blitzschutz, nicht
Blitzschutz. Nicht Blitzschutzfilter. Also ich glaube nicht, dass du auf Knopfdruck dann ein Blitzschutzfilter hast. Also ich wüsste nicht genau, wie es funktioniert, aber es wäre erstmal interessant. ja, genau. Okay. Und die neuen HP Notebooks sollen dir wohl ermöglichen, dass du einen Blitzschutzfilter auf Knopfdruck hast. Das heißt, quasi drückst einen Knopf und dann bam, Blitzschutzfilter. Das Problem an den Blitzschutzdingern ist nämlich immer, wenn du quasi jemandem was zeigen willst und neben dir sitzt, dann sieht er nichts, weil sie ja einen Blitzschutzfilter dran. Und dafür müsst du dann diese Folie so rausziehen. Aber wenn du dafür einen Knopf hast, der das für dich erledigt, dann wäre das schon eine coole Sache. Und
okay, da müsstest du nicht immer so eine Folie draufkleben und nicht draufkleben, sondern
genau.
Machst es einfach.
Drückst einen Knopf und dann kann der andere mit draufschauen. Oder du kommst halt irgendwo an und dann brauchst du den Blitzschutzfilter nicht mehr, weil du nicht mehr in der Bahn sitzt oder so. Und dann kannst du es auch wieder deaktivieren.
Und okay, und sowas haben die jetzt.
Genau, die haben das jetzt eingebaut in ihr HP EliteBook 48. Sorry. Das sind die kleinen, dünnen Business Notebooks. Und die sind cool. Also von der Herstellung her ist es cool. Die haben unten nämlich so eine Plastehülle und die kannst du mit einem Schalter quasi komplett öffnen. Und dann kommst du direkt in den RAM ran und so. Und das ist schon eine coole Sache. Genau. Und das, also ich finde das eine coole Entwicklung und ich würde es gerne mal sehen. Also ist jetzt gerade, gab es quasi erst nur News, aber ich würde es mir gerne mal anschauen, wie das aussieht.
Du musst auf die IFA fahren.
Das stimmt, ja. Muss ich wahrscheinlich, ja. Ah, verdammte IFA. Ja, genau, also das ist quasi eine News, wo ich mal darauf aufmerksam machen wollte, weil ich es cool fand.
Okay. Dann, ich habe noch einen Lesefo, und zwar Tim Berners-Lee hat ja das Web entworfen, schon vor ein paar Jahren, ob jetzt 25 oder 28 Jahre, ist ja auch wurscht. Jeweils beleuchtet der Artikel und Facebook hat irgendwie an irgendeinem Tag, am 23. August irgendwie geschrieben, celebrating 25 Jahre Connecting People und Open Web und 25 Jahre, alles total geil und sie danken Tim Berners-Lee und ohne das wäre es ja alles irgendwie nicht möglich. Und der Artikel geht halt darauf ein, warum Tim Berners-Lee garantiert kein Facebook-Fan ist, weil er hat halt ein offenes Netz entworfen, bei dem jeder weiter mitmachen kann und Facebook macht halt genau das Gegenteil, nämlich einen geschlossenen Garten, alle eingezäunt und jeder darf nur das machen, was Mark Zuckerberg will, dass du tust und das ist halt schon zwei unterschiedliche Konzepte und ja, nett zu leben.
Ganz massiv. Das war ja auch das Überthema des letzten Kongresses, die Gated Communities.
Ja. Ich habe gedacht, das war, dass irgendwie die verschiedenen kleinen Communities, Hardware-Hacker und Software-Hacker miteinander mal was tun sollen. Nee, keine Ahnung. Also.
Das war ein anderer Aspekt davon, ja. Aber das ist ja schon so, dass das Netz in so Teilnetze zerfällt durch Geschichten wie Facebook, ja, wo du entweder drin bist oder nicht. Oder auch, ich fand Google Plus ja gerade am Anfang auch, sie haben es ja direkt sehr konsequent durchgezogen, dass du keine API hattest, womit du irgendwas automatisiert nach Google Plus reinschmeißen kannst. Da wurde mir das sehr schnell sehr bewusst. Bei Facebook kannst du wenigstens noch Dinge reinschmeißen, automatisiert. Sie wollen nicht so gerne, dass die Leute von der Plattform wieder runtergehen und das noch woanders hingehen. Aber zumindest kriegst du mal dein Content mit Facebook verlinkt. Mit Google Plus ist das sehr viel aufwendiger. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum Google Plus lange nicht so erfolgreich geworden ist wie Facebook. Weil so eine gewisse Offenheit muss man zeigen, um oder ermöglichen, um eine Integration zu erreichen, um dann irgendwann eine kritische Masse zu überwinden.
Ja.
Nichtsdestotrotz, bitte lieber alles offen. Deswegen macht doch euer eigenes Blog und
genau.
Offene Systeme und so. Und aber wenn man so auf Social Networks steht, dann kann man sich mal Diaspora angucken. Das ist eine.
Ich glaube, das hatten wir schon mal Zoot. Woche oder so.
Echt? Auch. Das ist aber viel. Und wenn man für die eigene Group, die Homies oder tatsächlich für sein Freizeitprojekt, den Verein oder für tatsächlich für die Firma so ein Social Network sucht und sich nicht gerade von irgendwelchen Social Network Custom Beratern erschlagen lassen möchte, dann lohnt es sich vielleicht einen Blick auf HumHub zu werfen. Das ist tatsächlich eine Plattform, die mir bis jetzt am ausgereiftesten erscheint. Weil man dort tatsächlich Spaces einrichten kann, für die Spaces Aufgabenlisten gemeinsam so ein Wiki pflegen kann. Es hat, also wenn man verschiedene kommerzielle Projekte zu dem Themenbereich kennt, sieht man, wo gewisse Elemente entlehnt sind. Aber es funktioniert an und für sich, es lässt sich gut aufsetzen und damit durchstarten. Wir benutzen das im Freundeskreis, um ein bisschen damit rumzuspielen. Und es sieht interessant aus. Und gerade das ermöglicht einem dann eben auch so die Social Network Geschichte wieder aufleben zu lassen, ohne es direkt ins ganz offene Netz zu schmeißen, was man aufgrund der ganzen Privacy Überlegungen ja auch nachvollziehen kann, dass dann nicht mehr jeder so sorglos mit umgeht. Und auf der anderen Seite aber trotzdem eine Plattform zu haben, wo man hübsch was sharen kann. Also HumHub. Ich verlinke das dann.
Ja, mach mal bitte. Genau.
Ist es irgendwas, was du auch selber aufsetzen kannst?
Also genau.
Dann Federated und so?
Das kannst du selber aufsetzen. Mit dem Federation-Thema habe ich mich da noch nicht auseinandergesetzt. Das geht ja zum Beispiel bei der Diaspora. Das ist, Diaspora kannst du ja verschiedene Serversysteme, verschiedene Diaspora-Servers kannst du dann Leute, die auf einem anderen Server angemeldet sind, kannst du followen und dann untereinander interagieren. Beim HumHub habe ich das jetzt noch nicht durchleuchtet, beziehungsweise hatte ich noch nicht die Chance reinzuschauen, wie das geht. Jetzt kommt der Link erstmal. Ja.
Okay, gut. Das muss ich mal angucken.
Wo waren wir gerade? Beim Lesefu. Ah, ich pack's ja. Lesefu.
Dann kommt jetzt Mimi, du darfst doch gleich noch weiterrollen.
Genau, wein doch mal.
Ja, wein noch mal. Das Thema ist ja schon des Öfteren durchgekaut worden, aber ich war jetzt mal wieder damit konfrontiert und es geht mir einfach grenzenlos auf den Sack. iOS und das Dateisystem. Die beziehungsweise haben ein Dateisystem. Das Dateisystem, was iOS versucht wegzukapseln.
Haben doch ein neues, oder?
Sie versuchen ja was anderes runterzuschieben. Als normalen Nutzer sieht man es aber nicht und das ist ein Grundproblem. Das Dateisystem oder die Idee des Dateisystems, die konzeptionelle Idee, eine abstrakte Schicht zu schaffen, über die Idee einer Datei getauscht werden kann zwischen Programmen, die voneinander nichts wissen, hat die ganze Computerei so weit gebracht, wie wir heute sind. Wenn wir dieses Grundkonzept für eine Interoperabilität nicht gehabt hätten, wäre immer noch jedes Programm ein einzelnes Silo, wie die Host-Programme es in Banken und Versicherungen heute noch sind. So, und iOS geht hin und kapselt das weg, weil sie sagen, ah, so Dateisystem, das verwirrt den Benutzer ja nur.
Natürlich,
ist ja auch so. Wenn man jetzt allerdings versucht, auf so einem iOS-Gerät eine OpenVPN-Verbindung einzurichten, die gerne einen Konfigurationsfile und zwei Zertifikatsdateien haben möchte, dann ist das ein ganz schöner Krampf, diese Dateien in dieses OpenVPN-Programm reinzubekommen. Und was man tun muss, ist iTunes auf dem Computer benutzen, um diese Dateien in diese App zu schmeißen. Da ist mir mal einfach Autsch. Ja, ich bin ja kein Apple-Jünger. Ich habe dieses Tablet, weil ich auf der Suche nach einem funktionierenden Tablet war. Ich bin grundsätzlich auch zufrieden damit, aber diese iOS-Welt hat auch ganz schön harte Haken und Ösen. Es ist halt leider, es gibt das perfekte System nicht. Auf der anderen Seite, Android hat auch seine Haken und Ösen. Es ist, wir brauchen mehr Mobile-Systeme, die einfach mal versuchen, alles richtig zu machen.
Titzen einfach. Das muss gut sein.
Gibt's Titzen-Tablets?
Natürlich. Der Ingo hat doch eins. Oder nicht? Ich weiß nicht, hast du es doch nicht, oder?
Nee.
Es gab nur irgendwie 10 Stück,
oder? Nein, das war Selfish.
Oh, ich auch versucht zu bekommen, das Selfish.
Das wollte ich auch bekommen, aber es haben ja nur ein paar Leute gekriegt.
Ja, wenn ich das bekommen hätte, hätte ich jetzt vielleicht kein iOS. Das wäre auch...
Tja.
Hätte passieren können, ja. Ich ärgere mich über diese Filesystem-Kastration. Das ist schade.
Ja, nee, also du musst einfach jetzt bei OpenVPN so ein Ticket aufmachen und sagen, dass es scheiße ist. Und die sollen es halt richtig machen. Die sollen dir die Möglichkeit geben, in das iOS Abstraktionsdingens herzunehmen halt.
Mhm.
Also ich finde, das ist einfach nur nicht eine nicht angepasste alte App für Dingens halt. Ja, nee, es sollte halt einfach integriert sein. Ich meine, dieses VPN-Zeug ist auch eh alles integriert schon, oder? Oder irgendwie nicht?
Nee.
Leider nicht. Also so eine bestimmte VPN.
IPsec, ja, aber ja. OpenVPN musst du eine OpenVPN-App nehmen, die dir das macht.
Kann die denn überhaupt so viele Rechte haben, dass sie das kann?
Du kannst dich ja als VPN-App offensichtlich integrieren. So der VPN-Anbieter, bei dem ich einen Account habe, die haben das ja alles Usability-mäßig perfekt weggekapselt. Da funktioniert das dann tatsächlich, aber da lädst du halt auch kein Zertifikat rein, sondern da loggst du dich einfach nur mit deinen Credentials ein und gut ist. Und dann taucht das in den Einstellungen-Menü von iOS auf und dann kannst du das VPN da aktivieren und gut ist. Das ganz so smooth funktioniert es eben mit OpenVPN leider nicht.
Ja, also ich glaube, dann ist das Problem bei OpenVPN. So. Kannst ja eine andere App installieren für $5 oder so und dann geht's bestimmt. Und das ist keine Ahnung. Ich meine, das ist ja alles Open Source, kann man ja selber machen.
Ja, ich würde ja gerne, wenn ich brauche halt nur irgendwie Zeit.
Ja, nee, also.
Das Übliche.
Ja, das ist so. Halt. Naja. Na gut, das ist ein bisschen Traurigkeit. Ich habe auch Trauer.
Ja.
Nämlich, es gibt das neue Android Nougat. Noch nicht oder so, oder keine Ahnung, bald, was weiß ich.
Doch, gibt's schon.
Aber ja, nicht für mich.
Warum nicht?
Weil ich Nexus 5, aber ich hab, wird halt nicht mehr supported einfach.
Aber ich dachte, es kommt bloß, echt? Haben sie jetzt gesagt, dass es gar nicht mehr kommt? Ich habe nämlich auch gedacht, dass mein Nexus 7 es noch kriegt, bloß später.
Nee, du bist auch gefuckt quasi.
Ja,
nee.
Sicher. Won't, it's official, okay.
Also das geht quasi darum, weil sie gesagt haben, dass irgendwie irgendwelche Grafikanforderungen nicht mehr erfüllt sind oder irgendwie so ein Quatsch halt.
Aber es gibt doch einen unoffiziellen,
natürlich,
hab ich nicht vor ein paar Tagen irgendwie gelesen, dass es kommt bloß später oder so?
Keine Ahnung, also der Ars Technica Artikel sagt nee, Computer sagt nein. Genau, es gibt bestimmt CyanogenMod oder so ein Quatsch, was du darauf
machst. Nee, ich dachte, es kommt bloß einfach später, aber nee, gut, wenn das, na gut.
Also du kannst wohl einen Custom-ROM nehmen und dann kriegst du das auch.
Ja, das will ich nicht.
Nee, auch nicht.
Ja, ich bin nämlich mit meinem Nexus 7 sehr zufrieden.
Ja, es gibt halt auch keinen Ersatz, das ist das Ding.
Ja, es gibt auch, genau, für das Nexus 7 gibt's halt entweder, also ich mag den Formfaktor. Ist halt nicht zu groß, aber noch immer schön handlich und so für auf Sofa sitzen und ein bisschen rumsurfen und so ist es eigentlich ideal und habe ich nichts anderes gefunden bisher und ja, ist schade, wenn jetzt kein Nougat kommt.
Kein Nougat für dich. Ja, Hauptsache ich krieg Security Updates, also dann, weil wenn das nicht mehr kommt, dann habe ich verloren.
Ja. Also ich meine, jetzt kamen noch welche. Bei mir kamen jetzt diesen Monat noch welche.
Ja, das war's. Fetten Jahre sind vorbei, Mann.
Ja, schade. Komisch.
Ja, aber du kannst ja irgendwie dir ein neues Telefon kaufen, so wie sich das gehört, als anständiger Verbraucher. Aber,
hallo, Tablet. Wenn es ein Nexus 7 Tablet 2017 geben würde, würde ich mir eins holen. Gib es aber nicht. Apropos, ist ja überhaupt fraglich, ob es überhaupt noch weitere Nexus-Geräte gibt.
Aber also die heißen halt nur anders, oder?
Naja, es gibt, eventuell bauen sie gar keine mehr. So. Also ist noch nicht raus. Da müssten wir jetzt auch unseren Android-Experten da haben, der ist ja auch irgendwie, die sind ja alle in den USA gerade. Die könnten uns das bestimmt besser sagen. Aber na gut.
Na gut.
Müssen wir dann nochmal drüber reden.
Genau, das ist quasi meine Trauer für diesen.
Ja, den kann ich total nachvollziehen, weil wie gesagt, ich habe gerade noch gelesen hier, ich kann den Link auch mal hier noch mit reinpasten irgendwo, wo sind wir? Da, in den Chat, dass es irgendwann noch kommt.
Also, ja. HTC baut wohl die neuen Nexus-Telefone, die vielleicht auch nicht mehr
Nexus... Aber nicht Nexus
heißt. Codename ist Marlin und Selfish. Ja. Ja, jetzt habe ich ein Selfish-Phone, endlich.
Genau.
Tja, scheiße ist. So. Hat man gedacht, genau. Das ist mal was Besonderes und dann nicht.
Ich habe jetzt hier auf giga.de
oh, die beste Primärquelle.
Primärquelle, genauso wie als Techniker. Da steht, dass es Nougat 7 in der Alpha-Version fürs Nexus 7 2013 und Nexus 5 gibt. Hm. Eine inoffizielle Vorab-Version wurde für beide Modelle veröffentlicht.
Okay.
Und es gibt im XDR Developer Forum.
Ja, da kannst du hier einen Custom ROM ziehen, ja, geil.
Total gut. Hm. Und beim Nexus 7 gibt es irgendwelche Probleme mit der Kamera und bla und deswegen. Also okay. Also im XDR-Forum geht das alles.
Cool.
Von daher. Hol's dir aus dem XDR-Forum.
Xperia Z3 kriegt angeblich auch kein Update auf Nougat. Das Z5 hoffentlich schon.
Alles.
Guck ich gerade.
Sie sind alle so.
Z5 kompakt kriegt. Gut, sehr schön. Ha. Glück gehabt.
Dieses Mal.
Dieses Mal, ja. Genau.
Tja, so ist es. Okay, dann noch Picks?
Genau.
Hast du noch mehr rumzuheulen?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt nur noch gute Sachen. Aber ihr habt keine Picks oder so? Ansonsten habe ich einfach nur zwei Picks. Aber nee, warte, ich nehme einen zu denen ein, nehme ich für nächstes Mal. Genau. Und zwar, ich habe Every Jason Statham Punch Ever.
What?
Ja, das ist ein Video von ein Punches von Jason Statham. Quasi wie Leute punchen.
Wie lange?
30 Minuten. Gott. Aber es ist eher sehr, sehr gut. Also okay. Ich kann es empfehlen, ich kann jeden Schlag empfehlen, quasi.
Jeden einzelnen Schlag empfehlen.
Ja, genau. Super. Das ist mein Pick für diese letzten zwei Wochen.
Gut, sehr schön. Ja, dann sind wir durch.
Sind wir.
Für diese Sendung,
ja,
würde ich sagen. Dann machen wir jetzt erstmal Sommerpause, oder was?
Jo.
Oder wie?
Wie lange?
Oder? Ja, keine Ahnung.
Also ich werde
bis Oktober.
Okay.
Ja.
Oder?
Ja. Wir müssen, vielleicht reden wir gleich in der Aftershow nochmal kurz drüber.
Genau.
Okay, dann, um mitzukriegen, wann wir wieder auf Sendung sind, folgt uns einfach auf Twitter. Da kriegt es, da kündigen wir das dann wieder an. Gucken auch, dass es bei der Hörsuppe immer mit drin steht. Und ansonsten abonniert halt den Podcast. Wenn da was Neues rausfällt, dann kriegt ihr das da auch mit. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Wer sagt's?
Ja, der Felix sagt sowieso nicht. Von daher.
Am Gerät.
Aber die Verbindung bricht ab.
Und bis zum nächsten
Mal. Ja, ich verstehe euch nicht.
Ciao, ciao.
Ciao.
Was soll ich machen? Ja, okay. Ich sag einfach mal Tschüss, aber ich kann es nicht verstehen.
Das ist eine gute Ausrede. Ja.
Ciao, ciao. Oh.
Tschüss.
Tschüss.
Ah, jetzt sind wir wieder.